ARD.
Hallo, mein Name ist Sabine Dahl.
Hallo, mein Name ist Nina Zimmermann.
Hallo, ich bin Christian Hort und bei Mitreden dreht sich alles um...
Also meine Meinung.
Meine Meinung.
Meine persönliche Meinung.
Genau, Ihre Meinung.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Hallo Deutschland, da sind wir wieder. Bis 22 Uhr diskutieren wir hier gemeinsam auf den ARD-Infowellen, die sich auch heute Abend wieder zusammenschalten. NDR Info, RBB 24 Inforadio, BR 24, HR Info und SWR Aktuell. Da hören Sie uns gerade. Und das hier ist eine Sendung, ja, zum Mitmachen, zum Mitreden, in der Menschen aus ganz Deutschland zusammenkommen und ihre Meinung, ihre Erfahrung austauschen. Das war am Montag bei unserer Premiere hier abends schon sehr eindrucksvoll. Von Kiel bis Tübingen, von Pforzheim bis Cottbus haben wir hier Stimmen im Programm gehabt. Und diese Telefone warten auch heute Abend wieder auf Sie. Und zwar unter der 08000 44 1777 oder mailen Sie uns auf mitreden.ard.de. Dann kann ich Ihre Nachrichten zum Beispiel vorlesen, wenn Ihnen das lieber sein sollte. Und dort auf mitreden.ard.de, da läuft diese Sendung übrigens auch als Videostream. Wenn hier die ganz unterschiedlichen Stimmen zusammenkommen, macht es auch wirklich Spaß, die Gesichter dazu zu sehen. Ich bin Nina Zimmermann und wir senden heute Abend wieder aus Hamburg hier beim NDR und das ist unser Thema. Am Tag nach dem 1. Mai, dem Tag der Arbeit, fragen wir Fachkräftemangel, Work-Life-Balance. Wie wollen wir künftig arbeiten? Was ist wichtig?
Freude an der Arbeit, das ist mir wichtig.
Also mir wurde immer gesagt, es soll vor allem Spaß machen. Man soll auch einen Sinn dabei finden. Mittlerweile habe ich aber den Eindruck, dass viele sich wirklich nur noch fürs Geld interessieren und versuchen, so wenig wie möglich zu tun.
Die jungen Leute haben also keine Lust mehr groß zu arbeiten. Die wollen wenig arbeiten und viel Geld verdienen. So habe ich das Gefühl.
Ja, aber das finde ich auch gut. Die können ihre Rechte einfordern. Das hatten wir früher nicht so auf dem Schirm. Wir waren da eher zurückhaltend und schüchterner halt.
Es geht um Geld, es geht aber auch darum, irgendwas zu tun, was die Welt voranbringt. Ich meine, wir sind nicht gerade gut aufgestellt.
Das Wort Work-Life-Balance ist für mich nicht passend, weil ich finde, es alles Leben ist. Auch das Arbeiten gehört zum Leben.
Ich würde gerne wissen, wie die Leute denken, die wollen eine 4-Tage-Woche arbeiten. Wie soll das denn gehen? Das ist unwirtschaftlich.
Wie soll das denn gehen? Erste Stimmen aus Hannover, eingefangen von Thomas Christes. Spaß machen, Sinn finden, eine Gen Z, eine Generation Z, dessen Jahrgänge ab 1995 die Forderungen stellen. Ist es denn wirklich alles so eine Generationenfrage, was sich da auf dem Arbeitsmarkt gerade tut? Wurde früher wirklich so viel mehr, so viel effektiver gearbeitet? Ich bin sehr auf Ihre Meinung gespannt. 08000 44 1777 oder mailen Sie uns eben online auf mitreden.ard.de, wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Welche Modelle funktionieren vielleicht für Sie jetzt schon und welche nicht? Als Arbeitnehmer und Nehmerin? Aber auch als Arbeitgeber, weil die stehen ja auch vor allem in den kleineren Bereichen, in den Praxen, in den Handwerksbetrieben vor wirklichen Herausforderungen. Dazu haben wir hier bei Mitreden spannende Gäste mit eigenen Erfahrungen, mit Expertise und Vorstellung. Unser erster Gast forscht über Innovation, Wettbewerbspolitik und multinationale Unternehmen. Bei uns ist Monika Schnitzer. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der LMU München und seit anderthalb Jahren auch die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen. Guten Abend.
Guten Abend.
Und bei mir im Studio ist Jörg Amelung, der neue Wege beschreiten musste. Er ist bei der schleswig-holsteinischen Stadt Wedel zuständig für die Personalplanung und Personalentwicklung. In Ihrer Behörde gibt es jetzt die 4-Tage-Woche. Ich bin gespannt, wie es läuft. Schönen guten Abend, Herr Amelung.
Guten Abend.
Und später freuen wir uns noch auf Tijin Oderan. Sie ist Investorin, Autorin, Geschäftsführerin und momentan in einer hagelähnlichen Situation anscheinend in Köln noch ein bisschen uns abhanden gekommen. Die Dreharbeiten zur Höhle der Löwen, da wollte sie direkt zu uns allen. Da wird sie gerade noch aufgehalten. Wir schauen, dass wir das trotzdem heute Abend noch möglich machen, denn sie ist eine der Investorinnen und Geschäftsfrauen, die mitunter auch gerade unbequeme Wahrheiten ansprechen, nämlich, dass eine 4-Tage-Woche vielleicht eigentlich auch eine falsche Diskussion ist, dass wir mehr Spaß an der Arbeit wiederfinden müssen. Am Tag nach dem 1. Mai. Fachkräftemangel, Work-Life-Balance, wie wollen wir künftig arbeiten? 08000 44 1777 und da haben wir schon die erste Anruferin dran aus Oldenburg in Niedersachsen. Frau Annelie Wehrkamp, guten Abend.
Guten Abend, Frau Zimmermann, ich grüße Sie.
Und Sie haben ganz lange in Dänemark verbracht, wie ist denn Arbeiten dort?
Ganz anders.
Was ist anders?
Ganz anders. Einfach, die ganze Gesellschaft hat eine Idee von wir und miteinander und wir sind eine Lebensgemeinschaft und in dieser Lebensgemeinschaft organisieren wir uns menschlich liebevoll und im Miteinander und die Gesellschaft sorgt sehr gut für die Menschen und auch schließt die menschlichen Bedürfnisse in ihren Wachstumsprozess mit ein. Ich hatte das zum Beispiel eine Freundin, die konnte sich mit zwei anderen Freundinnen arbeitete, die im Jobsharing und der Chef hat einfach nur gesagt, wer die Arbeit macht, ist mir egal, sie muss abends gemacht sein.
Aber es gibt schon sowas wie Arbeitsstunden, also das können wir schon festhalten, dass man irgendwann anfängt, endet und Feierabend hat.
Selber, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind krank war, dann konnten die untereinander eigenverantwortlich sagen, wer hat mehr Zeit, kannst du für mich übernehmen? Also da habe ich eben tatsächlich diese dänische Gesellschaft als sehr liebevoll erlebt. Aber ich habe ja an einem internationalen Zentrum für Heilung und menschliche Bewusstseinsentwicklung gearbeitet und da haben wir natürlich den evolutionären Prozess des einzelnen Menschen auch mit seinen Herausforderungen, wo sich Lebensstrukturen ändern, wo sich Lebensentwürfe ändern und wir damit natürlich auch in einen anderen Lebensausdruck und Arbeitsausdruck möchten.
Das finde ich aber erstmal auch spannend, weil das in eine Personalersprache hier in Deutschland zu packen, ist natürlich eine große Herausforderung. Frau Wehrkamp, vielen Dank erstmal für diesen Auftakt, den Sie heute Abend bei uns gemacht haben, mit so dem Blick über den Tellerrand, dass es eben vielleicht auch am Ende auch liebevoller ablaufen kann, als wir das vielleicht in unseren Faden gewohnt sind. Und wir holen gleich noch aus Kiel Gernd Lindemann dazu. Guten Abend, Herr Lindemann, hi.
Schönen guten Abend, Frau Zimmermann.
Wir gucken ja so ein bisschen auf die Veränderungen in unserem Arbeitsmarkt. Wir haben eben auch schon eine Umfrage gehört, wo sich das auch schon ein bisschen polarisiert hat. Also auf einer Seite die Jüngeren, die sagen, wir müssen ein bisschen auch gucken, was jetzt in der Gesellschaft wichtig ist. Und Ältere, die sagen, ihr arbeitet eigentlich nicht mehr richtig. Wie gucken Sie denn auf das Thema?
Ja, ich bin einer der Älteren und bin über 70 Jahre und Rentner. Ich sehe das aber völlig anders als viele meiner Rentnerkollegen. Ich sehe es so, dass viele dieser jungen Leute großes Interesse an ihrem Beruf haben. Sie wollen aber nicht quasi gleichmäßig arbeiten, sondern sie wollen in Etappen arbeiten und sie wollen auch ihre Freizeit so gestalten, dass es nicht immer von 8 bis 17 Uhr laufen muss von der Arbeit her, sondern sie können eben in verschiedenen Bereichen arbeiten, ohne dass das jetzt quasi immer in den starren Sachen wie hier in Deutschland gemacht wird. Und ich glaube auch, dass die Leute eine Auszeit haben wollen. Und da wäre von meiner Seite her die Frage, es gab mal die sogenannte bedingungslose
Grundeinkommen,
das?
Genau.
Genau, das bedingungslose Grundeinkommen. Und da wäre ja dann die Möglichkeit, dass die jungen Leute eine Pause machen, meinetwegen ein Jahr lang und in dieser Zeit eben keine Angst haben müssen, dass sie sozial völlig abrutschen oder dass es da Schwierigkeiten gibt. Da würde dann solch ein Grundeinkommen weiterhelfen. Da hätte ich ganz gerne mal gewusst, wie das von der Wissenschaft gesehen wird.
Vielen Dank erstmal für diese Impulse, Herr Lindemann aus Kiel und davor Frau Wehrkamp. Da ging es ja schon so ein bisschen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vielleicht besser auch durch den Arbeitsprozess ihr Arbeitsleben kommen, wenn auf die Bedürfnisse eingegangen wird. Und wenn es dann noch einen Puffer wie das bedingungslose Grundeinkommen gäbe, Frau Schnitzer, dann aber die Frage genau an Sie als Wirtschaftsexpertin. Gibt es da gute Zahlen, was uns da vielleicht ein bisschen auch neue Impulse geben könnte?
Also wenn ich gleich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen anfangen kann, da gibt es jetzt nicht wirklich ein Modell, was einerseits finanzierbar ist und andererseits es für die Menschen wirklich möglich macht, dann davon zu leben. Also alles, was man da bisher an Berechnungen angestellt hat und auch an Versuchen gemacht hat, hat in dem Sinne nicht wirklich funktioniert. Entweder es war zu wenig Geld oder es war zu teuer. Das ist dann schon recht schwierig. Aber was sehr wohl umsetzbar ist, und ich finde, da hat man jetzt gerade die richtigen Beispiele schon gehört, ist, eine Arbeitswelt so zu gestalten, dass es für die jungen Menschen leichter ist, ihre Bedürfnisse gerade auch mit Familienarbeit zu verknüpfen. Also wenn ich nochmal auf die Zuhörerin, die von Dänemark berichtet hat, eingehen darf. Was Dänemark wirklich fantastisch schafft, ist, eine Arbeitswelt zu gestalten, wo es klar ist, man geht nachmittags um 5 nach Hause, holt das Kind vom Kindergarten oder von der Schule ab, kann dann gemeinsam zu Abend essen und danach kann man vielleicht wieder was tun oder eben auch nicht. Das hängt ganz davon ab, in welchem Job man jetzt ist. Aber das ist jedenfalls gesellschaftlich akzeptiert. Das ist die gesellschaftliche Norm. Und deswegen kommen alle sehr gut damit zurecht, dass wirklich auch beide Elternteile arbeiten können, wenn sie Kinder haben. Oder aber, und das wird ja immer relevanter, wenn sie sich um Eltern kümmern müssen, die pflegebedürftig sind. Das ist ja auch die zweite Seite der Medaille. Also da ist Dänemark wirklich ein Vorbild.
Vielleicht können wir vor den Nachrichten auch noch diesen Blick ins Ausland, ins Europäische nochmal beibehalten. Arbeiten denn Menschen in Deutschland mehr oder weniger als die europäischen Nachbarn? Also können wir uns denn wenigstens da auf die Schulter hauen ein bisschen?
Was den Urlaub angeht, sind wir, glaube ich, schon bei den Ländern, die wirklich viel Urlaub haben, also viele freie Tage. Insofern also nicht mehr als andere Länder, das kann man wirklich nicht behaupten. Viel weniger als jetzt beispielsweise im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, die ja auch reicher sind, unter anderem deswegen, weil sie mehr Arbeitstage haben.
Also am Ende wird da auch der Schuh draus durch die Wirtschaftlichkeit. Sind wir denn trotzdem ähnlich produktiv untereinander, so unterschiedlich wir die Länder auch leben, aufstellen auf dem Arbeitsmarkt? Jetzt gerade hatten wir auch Dänemark oder eben Deutschland.
Pro Arbeitsstunde durchaus, aber eben insgesamt natürlich nicht. Wenn wir insgesamt weniger arbeiten, dann erwirtschaften wir auch weniger.
Wir werden das noch vertiefen können, weil das ja auch eine Frage ist, welche Modelle es gibt. Die 4 Stunden oder 4 Tage Arbeitswoche, die ist ja ein Modell, mit dem wir auch mit Jörg Amelung sprechen, unser Gast. Personaler bei der Stadt Wedel muss freie Stellen immer wieder und wieder ausschreiben. Gerade im öffentlichen Dienst gibt es halt enorme Personalprobleme oder dazu an Personal zu kommen. Jetzt gibt es einen Satz von Steffen Kampeter, er ist Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Er hat Anfang des Jahres mal gesagt, naja, wir brauchen einfach mehr Bock auf Arbeit. Sie als Personaler, ist es damit denn getan, dass man mehr Bock auf Arbeit hat und Sie füllen Ihre Stellen wieder?
Naja, ist ja nicht so einfach, dass man einfach mehr Bock auf Arbeit bekommt. Ist ja immer ganz wichtig, dass das Umfeld dafür geschaffen wird, dass man auch Spaß an der Arbeit haben kann. Und das waren eben auch die beiden Eingangsbeiträge, wo ich sagen muss, aber genau das, was da gesagt wird, was in Dänemark läuft, das machen wir auch. Wir haben da ganz, ganz viele Komponenten schon bei uns im Einsatz und dadurch steigt auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden.
Ich bin sehr gespannt. Sie haben seit einem knappen Jahr das in der Stadt Wedel als erste Behörde Deutschlands im Test, dass man eben 4 Tage anbietet in der Woche, aber auch gleichzeitig ganz unterschiedliche Modelle, wie das dann auch in Anspruch genommen wurde. Ob Sie diese Entscheidung wieder so treffen würden, darüber sprechen wir mit Jörg Amelung. Er ist zu Gast, genauso wie Professor Dr. Dr. Monika Schnitzer. Sie ist auch im Vorsitzenden des Sachverständigenrates der Wirtschaft, der Wirtschaftsweisen. Wir freuen uns auf die Expertise und sind auf Ihre Fragen gespannt. Wir sprechen heute über die Work-Life-Balance, die immer so viel zitiert wird, oder Life-Work-Balance vielleicht sogar. Fachkräftemangel über allem. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Wie geht das zusammen? Für Sie als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer, aber eben auch für die, die die Betriebe führen. Was ist das Modell der Zukunft, was erfolgsversprechend ist? 08000 44 1777 oder schalten Sie sich online dazu per E-Mail. mitreden.ard.de. Und das hat A. Hoppenrad aus Elmshorn schon gemacht in Schleswig-Holstein. Ich möchte die E-Mail ganz kurz mal dazu holen. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass wir jetzt die Arbeitszeit verkürzen können. Eher muss es wieder die 40-Stunden-Woche geben, bei vollem Lohnausgleich. Nicht umsonst hat man mit Griechenland bereits das erste EU-Land die 6-Tage-Woche eingeführt. Denen fehlen ebenfalls Fach- und Arbeitskräfte. Arbeitgeber müssen aus ihrer Komfortzone raus und Menschen aus allen Altersrichtungen einstellen. Und wenn es nur für 2 Jahre ist, immerhin arbeitet dieser Mensch für ihn eben noch genau diese Zeit. Es kann auch nicht angehen, dass voll ausgebildete Menschen, die aushilfsweise zum Beispiel in einem Krankenhaus arbeiten und auf ihr Anerkennungsjahr warten, damit sie hier in Deutschland als ein ganzer Arzt arbeiten können, dann abgeschoben werden. Das ist ein Unding. So kann man auch den Fachkräftemangel noch forcieren. Und den Eltern entgegenzukommen, muss auch dringend an den Ferienzeiten mal gearbeitet werden. Die müssen runter. Da ist einiges drin in der E-Mail von A. Hoppenrath, die Sechstagewoche. Ältere Arbeitnehmer besser integrieren und ran an die Ferienwochen. Da nehme ich mal eins zur Diskussion gleich mit, Frau Schnitzer, nämlich diesen Hinhörer mit Griechenland, dass es ab 1. Juli dort eine Sechstagewoche gibt, dass man sich freiwillig entscheiden kann. Da wird man auch finanziell entschädigt, habe ich nochmal nachgeschaut. Für den sechsten Tag sind es 40% mehr Gehalt, bei Sonnenfeiertagen sogar insgesamt 115% mehr. Was hält denn die Volkswirtschaftlerin von so einem Ansatz erstmal in Europa?
Also ich glaube, was einfach daran sehr gut ist, ist, dass man Arbeitszeiten flexibilisiert, dass man auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht. Es gibt ja Menschen, die wollen in der Tat mehr arbeiten. Vielleicht wollen die sich gerade was für ihr Häuschen zusammensparen, vielleicht irgendwelche anderen Ausgaben. Vielleicht haben sie momentan eben keine Belastung durch Familienarbeit und sagen, jetzt haue ich rein, damit ich dann später ein bisschen mehr mich zurücknehmen kann. Umgekehrt gibt es eben andere, die sagen, aktuell ist es gerade schwierig, da würde ich gerne etwas weniger arbeiten. Ich finde, diese Flexibilisierung, auf die sollte man wirklich hinarbeiten. Aber man darf sich nicht davon versprechen, dass man sagt, jetzt arbeite ich weniger, kriege den gleichen Lohn wie vorher. Das wird nicht funktionieren. Also ja, Flexibilisierung ja, aber dann bezahlen für das, was man arbeitet. Das wäre die richtige Variante.
Wie sind wir denn? Vielleicht mal auch in die Frage in die Praxis an den Personaler, der das ja mit seiner Behörde in Wedel schon gemacht hat. Wie leicht tun wir uns denn mit Flexibilisierung? Mussten Sie da einige Mauern durchbrechen, um das wirklich auch bei sich versuchen zu dürfen?
Nee, das war bei uns relativ einfach, kann man nicht anders sagen. Wir haben da gemeinsam mit dem Personalrat an einem Strang gezogen. Also bei uns ist es so, dass wir viele, viele Dinge schon machen, um die Arbeitszeiten zu flexibilisieren. Wir haben zum Beispiel eine Gleitzeitregelung. Wir können zwischen 6 und 21 Uhr arbeiten. Und es gibt keine Kernarbeitszeit. Das heißt, jedes Team ist dafür verantwortlich, dass die Öffnungszeiten für die Bürgerinnen und Bürger abgedeckt werden. Aber man kann eben auch, wenn es die Umstände erfordern, wie das in dem Beispiel mit Dänemark war, ich kann eben auch um 2 gehen, mein Kind abholen und komme um 4 wieder. Das ist alles im Team regelbar. Wir haben Jahresarbeitszeitkonten. Es muss also am 31.12. eines Jahres muss das Konto dann ausgeglichen sein. Das heißt, ich kann monatlich mehr oder weniger Stunden arbeiten. Das ist alles möglich. Wir haben Homeoffice, wir haben mobiles Arbeiten, wir haben die 4-Tage-Woche. Und das ist, glaube ich, insgesamt das Wichtige, dass man die Arbeitszeit möglichst flexibel gestalten kann, weil die Situationen ändern sich ja auch im Leben eines jeden Menschen. Mal braucht man mehr Zeit, mal brauche ich weniger. Und deswegen gibt es auch keine Arbeitszeitenmodelle, die für alle passen.
Jetzt bin ich gespannt, ob der ein oder andere gerne bei Herrn Amelung anheuern würde. Ich glaube, er würde sich sogar in der Tat noch freuen, weil die Möglichkeiten noch in der Stadt Wedel da sind. Aber nicht nur da, viele Behörden haben Probleme, da können wir auch gleich nochmal darüber sprechen. Wir fragen heute, wie wollen wir künftig arbeiten? Jetzt ist das Stichwort Flexibilisierung von sowohl Frau Schnitzer schon gefallen, als auch von Herrn Amelung. Herr Amelung, aber Fairness muss trotzdem auch eine Rolle spielen, ne? Weil bei aller Flexibilisierung kann es dann auf ein paar Schultern nicht mehr austariert werden als auf den anderen. Das fällt einem ja wahrscheinlich als Personaler auch mittelfristig auf die Füße.
Ja, aber dadurch, dass wir das in die Teams geben, die Entscheidung fällt ja zum Beispiel im Einwohnermeldeamt, wenn da 8 Menschen arbeiten, dann können die im Team das so regeln, dass das für jeden passt. Also wir geben da nichts vor. Und von daher gibt es bei uns zumindest diese Diskussion Ungleichbehandlung, Neid oder solche Geschichten überhaupt gar nicht.
Spannend, erstmal als Einblick in die Stadt Wedel, die als eine der ersten Behörden die 4-Tage-Woche bei sich eingeführt hat. Und wir sprechen über das Arbeiten der Zukunft, was Sie sich wünschen unter der 08000441777 hier bei Mitreden Deutschland diskutiert. Und da kommt jetzt aus Augsburg Herr Rechenmacher dazu. Guten Abend. Servus,
ja,
grüß Gott.
Schönen guten Abend, hier ist der Herr Rechenmacher. Und zwar, ich wäre eigentlich, muss ich sagen, für das bedingungslose Grundeinkommen. Könnten die Menschen, sagen wir mal, von 15 Jahren beginnend, wenn man zum Lernen anfängt, bis sagen wir 67, wo die Leute ja in Zukunft arbeiten müssen, dann mal ein Jahr dann aussetzen und einmal ein Jahr vielleicht pausieren, denn die Menschen werden ja mit einem bedingungslosen Grundeinkommen abgesichert.
Flexibel wäre man da. Man kann auch mal dieses berühmte Sabbatical zum Beispiel nehmen und nochmal einen ganz anderen Zweig in seinem Leben wahrscheinlich ausprobieren. Wäre das reizvoll für Sie gewesen, Herr Rechenmacher, damals?
Ich bin in der Rente mittlerweile, aber das wäre eigentlich eine ganz gute Sache gewesen. Wenn man sagt, okay, es gibt dieses Grundeinkommen, gut, dann bräuchte es ja auch mal keine Rente mehr, wenn es dieses Grundeinkommen gäbe einmal.
Sie würden halt das ganz große Fass damit schon anstechen, weil wir da sämtliche Sozialsysteme auch nochmal aufrollen müssen. Aber auch wieder ein Appell auch von Ihnen, Herr Rechenmacher aus Augsburg, dass man die Menschen in ihren Bedürfnissen abholen muss, die sich über die Jahrzehnte eben auch verändern. Vielen Dank. Grüß Gott und schönen Abend noch nach Augsburg. Und gleich kommt aus Haste jetzt Rolf-Gerd Knapp. Guten Abend, bei Hannover, Niedersachsen ist das. Hallo.
Hallo Frau Zimmermann, ich grüße Sie.
Wie gucken Sie auf unser Thema?
Ja, ich höre das immer zwiegespalten. Der Grundsatz, was ich Ihnen sagen wollte, ist im Prinzip der, man muss das meiner Meinung nach erstmal differenzieren. Welche Berufe sind denn damit überhaupt gemeint? Ich habe so das Gefühl, also jetzt bisher wurde ja quasi über Dienstleistungsgewerbe gesprochen, über Behörden. Wie der Mitstreiter dort aus Wedel und so weiter. Da ist das ja eine einfache Sache. Ich spreche mal hier von einem Mittelstand, einem einfachen Handwerksbetrieb, der 5 Beschäftigte hat. Wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Und dann frage ich mal alle diejenigen, die auch das Grundeinkommen fordern, was also meiner Meinung nach überhaupt gar nicht finanzierbar ist, wenn ein Jahr aussetzen und so, dann finde ich gar nicht, also das ist ein Ding, was nicht geht. Also ich kann Ihnen nur sagen, das Problem ist ja auch, dass eben dann, wenn man aussetzt, man hat Fehlzeiten. So, was ist mit der Rente hinterher? Jetzt wird schon gejammert, wenn normal gearbeitet wird, da heißt es dann, ich bin dagegen, alt gegen jung auszuspielen oder was. Heute ist es ja schon so, dass wir Probleme haben, überhaupt, dass die Jugend oder die Jugendlichen, die jetzt anfangen zu arbeiten, überhaupt noch die Rente bekommen, die sie erwarten, sondern da schon appelliert wird, vorzusorgen. Und wie gesagt, mein Grundsatz ist im Prinzip der, sie wollen Handwerker haben, dann sagt der, nee, geht nicht. Zwei Leute machen ja irgendwie Teilzeit oder was weiß ich, oder eine Pause oder was. Ja, dann kann er seinen Laden nicht machen. Ich rede nicht von den großen Firmen.
Sondern die kleinen, die Praxen, die Handwerksbetriebe, da gibt es ja so viele im mittelständischen Bereich. Herr Knapp, ich nehme mal Ihre drängende, brennende Frage mit, wie soll das gehen? Und im Grunde ja auf zwei Ebenen, da würde ich Professor Schnitzer wieder dazu holen als unsere Expertin in der Runde. Die eine Ebene ist, wie soll das gehen als ein kleiner Betrieb, der eben nicht so ein großes Backoffice hat, der das auf mehreren Schultern aufteilen kann. Man kommt dann irgendwie schon auf seine Produktivität, sondern diese angesprochenen 5 Tage. Das ist in der Tat, ist das dann eine Phantomdiskussion für solche Betriebsgrößen?
Naja, eine Phantomdiskussion ist das nicht, denn tatsächlich erleben die Handwerksbetriebe, dass sie einfach keine Mitarbeitenden mehr bekommen, wenn sie nicht auch diese Flexibilität anbieten. Wenn sie nicht 4 Tage zum Beispiel anbieten, dann kriegen sie vielleicht eben überhaupt niemanden. Was kann man hier machen? Hier kann man entweder doch dafür sorgen, dass man die Leute besser motiviert, indem man ihnen die Arbeitsbedingungen erleichtert, attraktiver gestaltet. Ich glaube, da sind die Unternehmen sehr gefordert. Oder indem man dann solche Jobs mit mehreren Teilzeitkräften abdeckt, die eben alle vielleicht nur 4 Tage arbeiten wollen und dann man das entsprechend verteilt. Oder aber, das machen ja viele Gastronomiegewerbe, die sagen halt, ich mache nur noch an 4 Tagen auf und dann funktioniert das auch. Das heißt, man kann einfach gar nicht anders, als darauf zu reagieren. Was man natürlich schon versuchen kann, und das ist die große Lösung, ist, Dinge auch einfacher zu machen, produktiver zu machen, mehr zu automatisieren. Und darauf wird es am Ende rauslaufen, dass wir das, was wir an Arbeitskraft einfach nicht mehr haben, dass wir das ersetzen durch Maschinen, durch Automatisierung.
Wenn man das als kleines Unternehmen gerade hört und sagt, ja gut, vielleicht kriege ich wirklich dann 2, 3 mehr Bewerbungen auf die Stellen, dann kommt das Thema Lohnnebenkosten vielleicht noch dazu. Aber kann man dann als Unternehmen davon ausgehen, dass man auch einen geringeren Gewinn hat, wenn man diese neuen Wege erstmal beschreitet? Oder kann man hoffen, dass man plus minus null einfach weitermacht? Wie ist da die Erfahrung?
Also das hängt wirklich davon ab, ob man dann eben auch entsprechend weniger Lohn zahlt. Die Vorstellung, dass man eben weniger arbeitet zum selben Lohn, den man vorher bekommen hat, also die ist wirklich abwegig. Dazu müsste man sehr viel produktiver werden. Und die Studien zeigen, das ist nicht der Fall. Also von 5 auf 4 Tage zu gehen und dann das Gleiche zu arbeiten wie in 5 Tagen, das funktioniert nicht. Das funktioniert erst recht nicht in Berufen, wo es tatsächlich ganz viel um Anwesenheit geht. Denken wir mal an Pflegekräfte. Wenn die gleiche Zahl von Pflegenden, die sie in 5 Tagen zu pflegen haben. Wenn Sie die in 4 Tagen pflegen wollten, dann müssen Sie sehr viel mehr gleichzeitig pflegen. Das geht zulasten der Pflegequalität. Das kann keiner wirklich wollen. Das heißt, an der Stelle bedeutet das, weniger arbeiten, dann halt auch weniger Lohn dafür. Und für manche ist das ja okay. Die sagen, mir reicht das, ich habe was gespart, ich habe was geerbt, oder aber es ist mir auch nicht so wichtig, mein Lebensstandard passt für mich, dann ist das okay.
Das Thema der Produktivität, das können wir für die nächsten Minuten uns nochmal auf Wiedervorlage legen, weil das ja schon spannend ist. Schafft man in weniger Zeit genauso viel? Wie ist die Erfahrung da auch bei der Stadt Wedel? Können wir auch bei Herrn Amelung gleich nochmal nachfragen. Vorher geht's einmal in den Landkreis Rothenburg, genauer gesagt nach Lauenbrück. Denn bei Mitreden Deutschland diskutiert hat sich auch Dominik Dehn gemeldet. Guten Abend, hallo.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich bin jetzt auch nicht mehr die ganz junge Generation, zähle mich aber auch noch nicht zur ganz alten Generation, eher so im Mittelfeld.
Na, jetzt sagen Sie mal einen Jahrgang, da muss man sich das mal hier vorstellen können.
Ja, Jahrgang ist 80er Jahre.
Naja, Entschuldigung, also bitte.
Ne? Genau. Ich bin jetzt schon etwas länger im Dienstleistungsbereich unterwegs, grob gesagt tatsächlich im Handel. Habe ich noch das gute Glück, einen Job zu haben, in dem ich sehr flexibel entscheiden kann, wie ich arbeite und kann mir meine Arbeitszeit so ein bisschen flexibel legen. Allerdings muss ich sagen, im Handel ist es einfach so, oder man hat das einfach im Laufe der Jahre gemerkt, finde ich, dass sich einfach im Vergleich zu den letzten 40 Jahren extrem viel verändert hat. Und wenn die alte Generation oder die ältere Generation heutzutage sagt, Mensch, die jungen Leute, die wollen nicht mehr so viel arbeiten, glaube ich, ist das nicht ganz so zutreffend, weil sich einfach die Arbeit wurde extrem verdichtet. Großunternehmen oder Großkonzerne, die das konnten, haben natürlich auch immer weniger Personal, muss immer mehr Arbeit leisten. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ungerecht ist, wenn man einfach sagt, die wollen alle weniger arbeiten, sondern ja, dass das auch sehr persönlich darauf ankommt, was die quasi beschäftigt sind, in welchem Bereich. Ne? Und dass man das vielleicht auch nicht gegeneinander aufspielen sollte, sondern dass das schon, dass man da wirklich gucken muss, wie funktioniert das? Unsere Wirtschaft basiert halt auf Wachstum. Und dieses Wachstum hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht dazu beigetragen, dass die Arbeit weniger wurde. Im Gegenteil, wenn man mal bedenkt, vor 25, 30 Jahren hatte man noch ganz andere Öffnungszeiten. Da hat man halt nicht den Supermarkt oder den Discounter bis abends 22 Uhr.
Das wollte ich Sie gerade fragen, weil Sie sagten, dass sich das so verändert hat bei ihm im Einzelhandel. Was sind so die Veränderungsmomente, wo Arbeit sich verdichtet hat? Die Öffnungszeiten? Ja.
Naja, ich finde grundsätzlich definitiv die Öffnungszeiten. Unterm Strich hat man ja festgestellt, dass das den Unternehmen gar nicht so viel mehr Profit eingebracht hat, sondern dass sich eigentlich nur die Umsätze und Erträge eigentlich verteilt haben auf diesen längeren Zeitraum, was natürlich mehr Ressourcen bindet, mehr Personal bindet. Und das Personal dann natürlich auch in diesen bekannten Problematiken steckt, Kind zur Kita bringen etc., wenn man im Schichtbetrieb irgendwie bis 22 Uhr arbeiten muss. Also wie gesagt, ich finde das ein sehr komplexes Thema und ich finde, das kommt individuell auch tatsächlich darauf an, in welchem Bereich man gerade beschäftigt ist. Und man kann das so pauschal gar nicht dem einen den schwarzen Peter zuschieben und sagen, hier, der hat keinen Bock zu arbeiten. So, ich glaube einfach, dass auch die junge Generation ihr Möglichstes tut, aber grundsätzlich, jeder will halt auch irgendwann nochmal das Alter erreichen können. Und dort, wo früher noch die Zeit blieb, um mal mit dem Kollegen Kaffee zu trinken und eine Kaffeepause zu machen, da ist heute in den vielen Bereichen einfach nicht mehr die Zeit gegeben. Ne? Und fühlen die sich verheizt oder wie auch immer.
Und vor allem ist es auch uns alle vielleicht nochmal die Erinnerung, dass wenn man abends durch den leeren Supermarkt geht und da wirklich einer der einzigen noch ist, dass das am Ende, dass man sich auch mal fragen kann, ob das alles Sinn macht. Vielen Dank, Herr Dehn aus Lauenbrück unter der 08000441777. Ein Thema, Herr Dehn, haben Sie uns jetzt gleich mal mit auf den Zettel drauf geschrieben, nämlich wie effektiv waren denn zum Beispiel auch diese Generation rund um die Babyboomer, weil das ja auch teilweise als Generationenthema gegeneinander ausgespielt wird. Bleiben wir mal dabei. Mehr als 44 Millionen Menschen in Deutschland sind erwerbstätig. Ob jetzt die überall so Bock haben, auf jeden Fall geht es ja darum am Ende, dass man den Lebensunterhalt der Familien verdienen muss. Vermutlich haben viele einfach auch keine andere Wahl. Frau Schnitzer, ist Arbeit für die Menschen heute Broterwerb oder mehr als eine Notwendigkeit, Teil der Selbsterfüllung? Gibt es da Studien, die uns da ein bisschen auf den Weg führen können?
Ja, ganz sicher wissen einfach junge Leute, ich will damit mal anfangen, die wissen einfach, dass sie eine andere Marktmacht haben als früher. Also wenn ich gerade von den Arbeitgebern höre, die jungen Leute, die sollen mal gefälligst mehr reinhauen, dann muss ich sagen, sonst habt ihr auch gerne Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Ja, und an der Stelle hat sich einfach jetzt das Arbeitsangebot verändert. Es sind nicht mehr so viele Arbeitskräfte da, dann haben die auch mehr Macht durchzusetzen, was ihre Forderungen sind. Und das ist ein ganz normales marktwirtschaftliches Verhalten. Das heißt, sie können eben jetzt auch bestimmte Dinge besser fordern, als sie es früher konnten. Früher hätten die Leute vielleicht auch gerne mehr Spaß bei der Arbeit gehabt und haben es dann vielleicht nicht durchsetzen können, weil sie froh sein mussten, überhaupt eine Arbeit zu haben. Heute können die jungen Leute mehr Forderungen stellen. Und das ist erstmal gut so. Also ich freue mich für die junge Generation. Meine Kinder sind davon betroffen. Ja, ich kann nur sagen, das ist eine Entwicklung, die mich freut für sie.
Waren denn die Babyboomer so viel arbeitswütiger, so viel produktiver auf dem Arbeitsmarkt, wie es teilweise heute dargestellt war? Die waren ja einfach auch mehr in der Masse wahrscheinlich.
Also genau, sie waren mehr Masse und ganz sicher waren sie nicht produktiver. Arbeit ist sehr viel produktiver geworden, aber einfach deswegen, weil wir halt jetzt sehr viel mehr mit Maschinen unterstützt werden. Das hat der eine Zuhörer ja eben gerade auch schon sehr gut beschrieben. Die Arbeit hat sich verdichtet. Denken wir jetzt mal an Menschen, die in einem Bürojob sind, die nach Hause abends gehen und immer noch durch ihr Handy erreichbar sind. Das gab es ja früher gar nicht. Heute ist das so bei vielen Arbeitgebern mehr oder weniger die Erwartung. Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit noch jemanden kontaktieren und erwarte, dass er sich auch möglichst schnell noch meldet. Da ist die Arbeit sehr viel anstrengender geworden im Vergleich zu früher. Vielleicht auch produktiver, aber auf jeden Fall auch anstrengender. Insofern also die Arbeitswelten haben sich verändert. Mehr Stress in manchen Stellen, mehr Produktivität an anderen Stellen.
Und deswegen ist vielleicht auch die Abgrenzung wichtiger im Alltag, eben weil man diese permanente Erreichbarkeit hat mit Laptops, mit Handys. Auch Sie in der Stadt Wedel, Herr Meilung, haben uns gesagt, dass Sie da eigentlich auch auf dieses mobile Arbeiten durchaus hinwirken. Das macht aber eine Abgrenzung zwischen Freizeit, zwischen Work und Life auch wahrscheinlich wieder ein bisschen herausfordernder für die Mitarbeitenden.
Das ist sicherlich ein Umgewöhnungseffekt, aber nochmal wichtig ist für mich jetzt nochmal zu sagen, dass ich diese Diskussion, junge Leute sind faul, kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil ich selber habe auch drei Kinder. Ich kann das nur bestätigen, was eben die Kollegin gesagt hat. Es gibt diese junge Generation, die nicht arbeiten wollen, die gibt es nicht. Die haben einfach ein anderes Herangehen an die Arbeitswelt. Und letztendlich ist es so, der Markt bestimmt es. Und wir bewerben uns heute als Arbeitgeberin bei den Leuten, die zu uns kommen sollen. Also es ist nicht mehr umgekehrt, dass die uns erklären müssen, warum sie zu uns wollen, sondern wir müssen erklären, warum die zu uns kommen sollen. Und das ist eben, sagen wir, die Krux dabei. Und deswegen diese ganzen Modelle. Und natürlich ist es schwierig am Ende des Tages, wenn ich Handy, wenn ich Laptop habe, dann sich abzugrenzen. Aber auch da gibt es Mechanismen. Also es gibt ja Möglichkeiten, machen viele Unternehmen auch, wir noch nicht. Aber dass man sagt, ab 19 Uhr werden keine E-Mails mehr weitergeleitet. Am Wochenende, Freitag ab 15 Uhr oder 16 Uhr ist auch vorbei, geht erst montags morgens los. Also es gibt die Möglichkeiten. Aber letztendlich, ich bin selber auch so ein Handy- und E-Mail-Junkie, von daher manchmal beruhigt es auch einfach nur und ist gar kein Stress.
Wir können das mal für alle aus Deutschland nochmal klar machen. Sie kommen aus Schleswig-Holstein, Herr Amelung, aus Wedel, das ist Metropolregion Hamburg, Kreis Pinneberg, 34.000 Einwohner sind.
35.500.
Sogar nochmal mehr geworden. Sie sind bei der Stadt Wedel Fachbereichsleiter Innerer Service und damit eben auch zuständig für die Personalplanung und Personalentwicklung. Deswegen beschäftigen Sie sich auch mit diesen Fragen, wie kann ich attraktiver werden als Arbeitgeberin, als Behörde. Was würde Ihnen mit den Babyboomern als Fachkräfte und Personal gerade wegbrechen, weil das macht ja auch nochmal klar, warum sie sich bewegen müssen.
Ja, also im öffentlichen Dienst ist es so, dass in den nächsten 5 bis 8 Jahren etwa 1,3 Millionen Stellen frei werden. Die kann man angesichts der geburtenschwachen Jahrgänge nicht ansatzweise besetzen. Von daher muss man sich mit den anderen Arbeitgebern in Konkurrenz begeben und wirklich um die guten Menschen kämpfen. Und wir müssen, sag mal, was eben ja auch anklang, das Thema Digitalisierung in allen Bereichen, gerade auch bei Behörden, vorantreiben und sagen, wir müssen viel digitaler werden, damit auch mobiles Arbeiten überhaupt möglich ist. Weil wenn ich keine Akten digitalisiert habe, hilft mir auch kein Notebook, was ich mit nach Hause nehmen kann.
Jetzt müssen wir das auch vielleicht einmal erklären. In der Stadt Wedel gibt es eine Besonderheit. Es gab da auch eine extreme Unzufriedenheit mit dem Bürgermeister dort vor Ort, gegen den sogar auch ein Disziplinarverfahren läuft. In einem Monat entscheidet es ein Abwahlverfahren, ob er weitermachen kann. Für einen Personaler wie Sie, Herr Amelung, wahrscheinlich rund zu dem, was eh schon als Problem gewuppt werden muss, totales Gift. Wie groß sind die Schwierigkeiten, Stellen, offene Stellen zu besetzen für Sie in der Stadt? Wie oft schreibt man da was aus, bis dann vielleicht doch mal jemand kommt?
Ja, das ist unterschiedlich. Also insgesamt ist die Situation für uns natürlich eine Katastrophe. Das muss man ganz ehrlich sagen. Als Arbeitgeberin ist das ein ganz, ganz schlechtes Image, was wir da aufgebaut haben durch die ganzen Diskussionen jetzt über das vergangene Jahr. Aber man muss letztendlich damit leben. Und von daher, es gibt Bereiche, da haben wir Ausschreibungen 8-mal machen müssen, ehe sich dann Leute bewerben. In anderen Bereichen gelingt es beim ersten Mal. Aber insgesamt ist es so, dass gerade Führungspositionen im öffentlichen Dienst ganz, ganz schwer zu besetzen sind, weil die sind vergleichsweise nicht gut besoldet oder vergütet. Dass viele sagen, warum soll ich mir den Stress als Führungskraft antun, wenn ich irgendwie 150 Euro mehr verdiene? Das lohnt sich nicht so richtig. Da kommt dann wieder die Work-Life-Balance. Und die Diskussion, die haben wir öfter, wo man sagt, ey, für das Geld nein, danke. Da mache ich lieber das, was ich hatte.
Ja, und viel mehr hat man nicht. Entweder man kann flexibler anbieten oder man muss mehr draufsatteln. Wir sprechen heute über unsere Zukunft, wie wir arbeiten wollen. 4 Tage arbeiten, 3 Tage für die Familie, zu Hause, Freunde und Freizeit. Ist das ein Modell, das Sie interessiert? So wird es in Wedel angeboten, in der Stadt zum Beispiel. 08000441777. Jetzt habe ich die volle Auswahl und würde mal die nächste Leitung nach Berlin freischalten zu Franziska Amm. Guten Abend, hallo.
Ja, hallo, guten Abend, Frau Zimmermann.
Sie sind Laborleiterin eines Dentallabors und haben ein Problem. Welches?
Ja, Problem im Prinzip, muss ich sagen, der Termindruck und der Stress, denn das lässt sich leider nicht wegnehmen, wie man das gerne hätte mit dieser Work-Life-Balance. Und zwar stehen ja auch die Kunden und die Patienten, sprich die Kunden, die Zahnärzte bei uns im Vordergrund, die natürlich möchten, dass die Arbeiten schnellstmöglich fertig werden, der Patient schnellstmöglich wieder seinen Ersatz hat, dass er nicht wie beim Autoreifenwechsel, wo man einfach sagt, okay, kommen Sie bitte nächste Woche wieder, da habe ich einen Termin frei, sondern das ist ja ein Lebensgefühl, ne? Dieser Zahnersatz, den man einfach braucht. Und obwohl ich sagen muss, dass ich ein ganz super tolles Team habe, auf das ich mich immer verlassen kann, stehen wir eben sehr unter Zeitdruck und unter Stress, diese Arbeiten eben fertig machen zu müssen. Ne? Und wir können leider auch kein Homeoffice machen, wo wir dann zu Hause entspannt nach Feierabend, wenn die Kinder dann im Bett sind, einfach nochmal weitermachen und nochmal den Rechner hochfahren. Das funktioniert leider nicht.
Können Sie denn anbieten, weniger zu arbeiten und das Gleiche zu verdienen? Weil genau das hat ja Frau Schnitzer, unsere Expertin, gesagt, das geht halt nicht.
Genau. Und das geht auch leider wirklich in unserem Bereich nicht, weil wir teilweise über die Kasse abrechnen, über die Krankenkasse, die Preise festlegt und wir die Preise im Prinzip nur über Privatpatienten bestimmen können. Und die können wir auch nicht ohne Ende hochschrauben, weil dann geht der Kunde zum nächsten Labor. Also wir müssen immer schauen, dass wir irgendwie die Waage halten.
Vielen Dank erstmal für diese Eindrücke, Frau Amm aus Berlin. Das in der Tat auch eine Bekannte erzählt, was da an Überstunden angesammelt wird, gerade in dieser Branche. Auch etwas, was es nicht unbedingt als Werbemaßnahme für diesen Job wahrscheinlich dann vor sich herträgt. Franziska Amm aus Berlin hat uns angerufen unter der 08000441777. Die Überschrift heute, Fachkräftemangel und Work-Life-Balance. Wie wollen wir künftig arbeiten? Ich hole gleich auch wieder unsere Gäste dazu. Aber vorher wollen wir einmal auf die E-Mails gucken, die während der Sendung auch reingekommen sind. Wir freuen uns, dass Sie uns sehr viel schreiben. Und mein Kollege Alex Franz aus dem Team hat die Mails im Blick. Und Alex, wie die Zukunft der Arbeit aussieht, das scheint eine Frage zu sein, die wirklich viele Menschen beschäftigt.
Ja, so ist es. Uns haben viele Mails erreicht, teils sogar mit ganz konkreten Vorschlägen, wie man Arbeitsbedingungen verbessern könnte. Susanne Wassmann aus Lüneburg hat geschrieben und sie meint, dass sie, würde sie in einer Personalabteilung arbeiten, erstmal potenzielle neue Mitarbeiterinnen viele Fragen stellen würde, um Abläufe besser zu organisieren. Also, ist man Lerche oder Eule beispielsweise? Wann fällt Ihnen die Arbeit leicht? Welche Aufgaben gehen Ihnen leicht von der Hand? Welche Nerven vielleicht auch? Außerdem würde sie zusätzliche finanzielle Anreize schaffen, beispielsweise wenn man einen kranken Kollegen vertritt. Und dann schreibt Frau Wassmann noch, Zitat, Verkaufsraum schickimicki und Pausenraum oll. So ist oft die Realität. Sonnenterrasse oder Wintergarten mit Liegestuhl und Yogamatte. Das ist cool. Ich picknicken mittags auf der Wiese hinter der Firma. Wir haben auch einen Relax-Ruheraum. Also laut Frau Wassmann sind es auch diese Annehmlichkeiten, die ein Unternehmen durchaus attraktiv machen können.
Da können wir ja mal den Gedanken von Frau Wassmann hier direkt an die Stadt Wedel quasi weiterspielen. Jörg Amelung ist unser Gastfachbereichsleiter innerer Service und damit zuständig für die Personalplanung und Entwicklung. Sind es auch die kleinen Annehmlichkeiten, die man selbst in einer Behörde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zukommen lassen kann?
Naja, sag ich jetzt mal, mit Wohlfühloasen tun wir uns noch ein bisschen schwer.
Wir auch, keine Frage.
Um das auch ganz, ganz klar zu sagen. Aber natürlich versuchen auch wir Anreize zu schaffen. Also gerade was eben anklang, wenn es Vertretungsfälle gibt oder so, dann gibt es bei uns auch Bonuszahlungen. Solche Sachen machen wir dann auch. Also wir versuchen schon, das, was tarifvertraglich möglich ist, auch umzusetzen. Ist ein bisschen schwer im öffentlichen Dienst, aber wir sind da sehr, sehr flexibel.
Und das ist ja auch genau die spannende Frage, die wir in der Runde noch klären können heute im Laufe des Tages. Alex, welche Reaktionen haben uns noch erreicht?
Ja, Andreas Cibulla aus Ganderkesee hat uns eine ausführliche Mail geschrieben und er meint unter anderem, den jungen Menschen wurde immer erzählt, man müsse, um beruflich erfolgreich zu sein und Karriere zu machen, ein Abitur machen und studieren. Und dann dürfte es doch kaum noch wundern, dass Fachkräfte rar sind. Also er bezieht sich auf diesen Trend zur Akademisierung. Und dann noch eine Mail von Norbert Weigelt aus Hamburg. Gestern am Tag der Arbeit hat der Deutsche Gewerkschaftsbund seine Kundgebungen ja unter das Motto gestellt: Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Und Herr Weigelt schreibt dazu: Meiner Meinung nach stehen die Prioritäten in Deutschland derzeit auf der ganz falschen Stelle. Moral steht über allem, der Leistungsgedanke zählt nicht mehr.
Und damit nochmal die Frage auch aufgenommen, wie man das sich volkswirtschaftlich leisten kann. Das hatten wir ja auch schon in der vergangenen Stunde angesprochen. Vielen Dank, Alex Franz aus dem Team. Vielleicht kommen noch ein paar mehr Reaktionen da zusammen, dann würden wir uns nochmal im Laufe des Tages hören. Sie können uns weiter schreiben per Mail mitreden@ard.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse oder die Webseite. Da können Sie das Kontaktformular ausfüllen oder am besten anrufen. 08000 441777. Da warten auch schon ein paar Hörer, aber ich muss unsere Runde noch komplett und zwar jetzt auch richtig komplett machen. Sie haben gerade schon Jörg Amelung gehört von der Stadt Wedel als Personaler bei uns in der Runde. Professor Monika Schnitzer haben Sie auch in der vergangenen Stunde schon gehört. Professorin für Volkswirtschaftslehre und Mitglied und Vorsitzende im Gremium der Wirtschaftsweisen. Und Tijen Onaran ist jetzt auch bei uns. Sie ist Unternehmerin, Rednerin, Buchautorin, Investorin in der TV-Show Höhle der Löwen. Und genau da hat das mit den Dreharbeiten ein bisschen länger gedauert. Einen schönen guten Abend, Frau Onaran. Hallo.
Hallo aus Köln. Ja, jetzt habe ich es auch geschafft tatsächlich.
Umso schöner. Wir haben auch noch einiges zu besprechen. Das ist ja eigentlich dann auch so ein richtig langer Tag. Also wir sprechen ja über Work-Life-Balance. Sie kommen jetzt kurz nach 21 Uhr zu uns. Wo sieht da die Work-Life in der Balance aus bei Ihnen?
Ja, wahrscheinlich, wenn man von außen drauf schauen würde, beziehungsweise auch drin ist, dann bin ich mit Sicherheit nicht das beste Beispiel, was die Work-Life-Balance betrifft. Aber dadurch, dass ich meinen Job so liebe und lebe und was ich tue und jeden Tag auch wirklich volle Erfüllung darin sehe, auch wenn es Tage gibt, an denen ich manches verfluche, ja. Aber grundsätzlich liebe ich einfach meinen Job und sehe auch das, was ich damit erreichen kann. Und daher geht es dann für mich weniger um die Stundenanzahl, als dass ich daraus Energie ziehe. Wenn es mir jetzt Energie nehmen würde, dann müsste ich etwas verändern. Aber es gibt mir Energie und ich unterscheide auch nicht zwischen Work und Life. Bei mir gehört das sozusagen zusammen. Die Balance finde ich dann in den Momenten, wo ich feststelle, okay, jetzt wird es wieder ein bisschen viel. Und dann habe ich so meine Tools entwickelt, meine Mechanismen, wo ich dann einfach wirklich mal komplett abschalten kann.
Ganz spannend, dass Sie diese Begrifflichkeiten da gerade nehmen. Work-Life-Balance, das ist so bei uns mittlerweile auch im Sprachgebrauch angekommen. Aber es ist auch ein ganz schöner Widerspruch, den wir da aufmachen, als ob das gar nicht zusammengeht. Hat Arbeit da eigentlich auch ein Imageproblem am Ende?
Definitiv. Mich stört derzeit in Deutschland unfassbar das Narrativ, das wir über Arbeit gestalten und die neue Definition, die einfach nur noch daraus resultiert, dass wir Arbeit verteufeln, dass Arbeit als Belastung angesehen wird und dass alle irgendwie weniger arbeiten wollen. Ich glaube schon, dass wir darüber reden müssen, dass es unterschiedliche Arbeitszeitmodelle braucht, weil die Wirtschaft gerade in einer totalen Umbruchphase ist. Aber als Unternehmerin, Investorin schaue ich eben auch mit der wirtschaftlichen Brille drauf und stelle fest, dass es nicht unbedingt der Hebel weniger Arbeit ist, sondern effizientere Arbeit. Und die zeigt sich nicht immer dezidiert in der Stundenanzahl. Zahl. Also ich glaube, man kann jetzt nicht von allen Leuten verlangen, dass sie 35 Stunden arbeiten und irgendwie Maximum rausholen, zumal es auch eine Debatte ist, die häufig aus einer privilegierten Perspektive herausgeführt wird. Also es sind ja selten die Leute, die, sag ich mal, am Band arbeiten, die diese Debatte dominieren, sondern es sind meistens ehrlicherweise die Menschen, die gemütlich, ich überzeichne jetzt, aber die gemütlich zu Hause sitzen und sagen, sie wollen irgendwie weniger arbeiten. Und wenn Sie sich meine Geschichte mal anschauen, die Geschichte eines sozialen Aufstiegs, meine Eltern sind aus der Türkei eingewandert, ich bin die Erste in der Familie, die Unternehmerin, Investorin geworden ist, ich wäre ohne die Extrameile nicht da, wo ich heute bin. Und daher, finde ich, müssen wir zurück zu dem positiven Begriff von Arbeit. Arbeit bedeutet auch Aufstieg, Arbeit bedeutet Zugang, Netzwerk und vor allem eben ein Leben, ein selbstbestimmtes Leben.
Und vielleicht nicht anstrengungslos zum Erfolg zu kommen. Wir können noch einen Punkt vielleicht, den wir in der vergangenen Stunde auch hier gemeinschaftlich besprochen haben, nämlich, dass das oft so eine Generationenthematik ist. Die Babyboomer-Generation hat viel erreicht, dann gibt es aber das Image der Gen Z, der Generation Z, die irgendwie nicht mehr richtig will. Sie sind jetzt mit Jahrgang 85 genauso die Zwischengeneration zwischen den Stühlen, Generation Y. Wie erleben Sie denn diese Diskussion? Die Jungen wollen nicht richtig, die Älteren haben so viel Wohlstand geschaffen, der jetzt in die Binse geht. Ist das ein richtiges Narrativ?
Ja, es ist immer ziemlich schwierig, so was Generalistisches über alle Generationen hinweg drüber zu kippen. Aber ich würde eher einen Unterschied machen zwischen den Leuten, die eine bestimmte soziale Herkunft haben. Also ob jetzt mit Migrationsgeschichte oder ohne. Diejenigen, die Ersten in der Familie sind, die nicht weichgebettet sind, die eben ihren Weg selbst gestalten müssen, weil sie von Haus aus keine finanziellen Ressourcen mitbekommen haben, keine Zugänge, keine Netzwerke. Diejenigen erlebe ich schon auf dem Arbeitsmarkt, gerade wenn ich Talente einstelle, als diejenigen, die wirklich Biss haben. Und daher ist meine These, dass es weniger darum geht, dass wir eben von Menschen die Debatte geführt bekommen, die, sage ich mal, aus einem gut behüteten Elternhaus kommen und sich es auch leisten können, weniger zu arbeiten oder gar nicht zu arbeiten, sondern wir müssen mehr auf die Aufsteiger und Aufsteigerinnen in diesem Land gucken, die auch Bock auf Leistung haben, für die Leistung Aufstieg bedeutet und für die auch Leistung bedeutet, dass sie sich eine gewisse Freiheit leisten können. Also ich erinnere mich an den Zeitpunkt, wo ich von meinem ersten Gehalt meine Eltern in das schönste Restaurant im wunderschönen Karlsruhe in meiner Heimatstadt einladen konnte. Das hat für mich Freiheit bedeutet. Das bedeutet für mich Freiheit, wenn ich die Wohnung meiner Eltern abbezahlen kann, wenn ich ihnen gute Gesundheitsversorgung bieten kann. Das ist ja nicht nur etwas, wo ich mir schöne Klamotten leiste, sondern eben Arbeit bedeutet für mich Aufstieg und hat es bedeutet und das bis heute. Mal abgesehen davon, dass es mir einfach unfassbar viel Spaß macht. Ich weiß, dass auch ich jetzt heute in einer privilegierten Situation bin. Nichtsdestotrotz möchte ich eben die Perspektive, die wir derzeit nicht diskutieren, nämlich dass es Aufstieg möglich sein muss und der Aufstieg geht meines Erachtens nur durch eine Extrameile, gerade jetzt, wo wir in den Rankings total abstinken und unseren guten Platz in puncto Mittelstand und starke Wirtschaftskraft in Deutschland verlieren, sollten wir eben nicht aus den Augen verlieren, dass uns die Arbeit große Wirtschaftskraft, Innovation, Kreativität und einfach gute Möglichkeiten bringt.
Sagt Tijen Onaran, jetzt auch bei uns in der Runde, Investorin, Geschäftsführerin, Autorin und Geschäftsführerin Global Digital Women, macht unsere Runde jetzt komplett hier bei Mitreden Deutschland diskutiert. Wir haben ja gleich noch das Thema Produktivität uns auf den Zettel geschrieben, aber gucken jetzt auch mal, wohin uns unsere Hörer jetzt erstmal in der Diskussion bringen. Martin Meesmann aus Nürnberg, den haben wir jetzt am Telefon. Guten Abend nach Bayern.
Einen schönen guten Abend nach Hamburg.
So kommt man mal zusammen, Herr Meesmann, über die vielen Kilometer hinweg. Sie haben uns ein bisschen gelauscht. Welche Arbeitsmodelle interessieren Sie denn für die Zukunft?
Also ich arbeite in der Immobilienwirtschaft und ich fand jetzt eben den Beitrag von der Unternehmerin total klasse, die sagte, also man kommt eigentlich zu nichts, wenn man nicht bereit ist, eine extra Meile zu gehen. Wir arbeiten mit sehr vielen, sage ich mal, Handwerksfirmen zusammen, alle Gewerke. Das sind in der Regel sind das immer so kleinere Firmen. Und wenn ich mir den Altersschnitt dort anschaue, dann sind die, sag ich mal, die haben alle Schwierigkeiten, Auszubildende zu finden, auch wenn die jetzt mal über eine 4-Tage-Woche nachdenken. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum, dass die wenigen, die dann noch später arbeiten können, dass die werden mehr arbeiten müssen. Also wenn Sie sich überlegen, dass ein Mieter sagt, ja, bei mir tropft es durchs Dach oder meine Heizung ist ausgefallen, dann kann man nicht sagen, wissen Sie was, das ist ganz schade, aber wir sind gerade erst wieder am Dienstag für Sie da. Sondern dann haben wir da irgendwo als Gesellschaft, glaube ich, ein gemeinsames Verständnis. Genauso, wenn jetzt jemand Zahnweh hat, dann sagt der Arzt auch nicht, ja, meine Helferin, die ist erst wieder nächste Woche da. wir brauchen einfach da eine gewisse Präsenz. Bei einem Restaurant kann man das natürlich verkürzen. Die machen erst am Mittwoch auf und nicht mehr am Dienstag, oder die machen mittags nicht mehr auf, sondern nur noch abends. Das kann man sicherlich machen, aber viele Dinge, die können auch nicht automatisiert werden. Das war auch so ein Beitrag von Frau Professor Schnitzer zu sagen, naja, wir müssen da ganz viel automatisieren. Also es gibt in unserer Gesellschaft hier, wie sie heute ist, sehr, sehr viele Themen. Ich würde jetzt vielleicht nicht den Zahn, der entzündet ist, von einem Roboter operieren lassen. Gut, das mag vielleicht noch gehen, aber...
Ja, vielleicht geht das nämlich noch, genau.
Aber heute, es geht heute noch nicht. Also ich muss heute noch jemanden haben, der das tatsächlich physisch ausführen kann. Und auch wenn es um irgendwelche, sage ich mal, energetischen Sanierungen geht, da kommt jetzt nicht irgendwo der Roboter und saniert ein Haus und plötzlich verbraucht es nur noch ein Drittel Energie, sondern da müssen halt Handwerker hin, egal wie das Wetter ist. Und das muss dann irgendwann auch schnell gehen. Die Arbeitszeiten sind getaktet. Also kurz und gut, wir brauchen einfach auch dieses Commitment zu, ja, ich habe eine Arbeit. Arbeit kann auch Spaß machen. Man kann sich auch gemeinsam freuen, wenn man was abgeschlossen hat. Da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen hin. Wenn alle nur sagen, ach, ich mache jetzt mal ein Grundeinkommen und gucke mir das mal von der Seitenlinie an, dann ist halt auf dem Spielfeld nichts mehr los. Dann gucken alle nur noch von der Seitenlinie, aber es wird eben keiner mehr den Ball ins Tor treten.
Vielen Dank für die ganzen Gedanken, die Sie uns jetzt in die Sendung hier mit reingeben. Herr Meesmann aus Nürnberg war das unter der 08000441777. Professor Monika Schnitzer ist bei uns. Sie ist auch bei den Wirtschaftsweisen und lehrt an der LMU, an der Uni München. Ist das vielleicht immer auch so ein ganzes Problem in unserer Diskussion, die wir gerade haben, dass wir eigentlich so eine Lösung für alle gerne haben wollen? Und dass man sich davon aber frei machen muss, dass die kleinen Unternehmen da wirklich vor anderen Problemen stehen, als die, die eben viel mit Workspace und Büros hantieren können?
Ja, ich glaube, das muss schon wirklich sehr angepasst sein. Und man muss einfach schauen, dass man die Potenziale nutzt, die es gibt. Das können vielleicht kleine Unternehmen auch nochmal anders als große Unternehmen, indem sie versuchen, Leute zu integrieren, die man sonst vielleicht gar nicht so leicht integriert bekommt. Ich finde, was Frau Onnerand gerade sagte, ja ganz wichtig. Es gibt ja Menschen mit einem Background, entweder weil sie aus dem Ausland kommen oder weil sie aus einem sozial benachteiligten Bereich kommen, die sich erstmal schwer tun, im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, weil sie schon in der Schule möglicherweise gar nicht so gut ausgebildet worden sind. Deutschland hat das Problem, dass der Schulerfolg sehr stark vom sozialen Background abhängig ist. Und gerade Kinder mit Migrationshintergrund tun sich da auch besonders schwer. Das ist ein Potenzial, was wir überhaupt nicht genug nutzen, diese Menschen zu entwickeln, diese Kinder zu entwickeln und sie in wirklich interessante, anspruchsvolle Berufe reinzuholen. Das ist für die Kinder gut und das ist für uns alle gut. Und das können natürlich auch Betriebe unterstützen, wenn sie die dann in ihrem Betrieb aufnehmen, indem sie durch entsprechende Weiterbildung und Ausbildung erstmal überhaupt sie damit anführen. Also eigentlich sollte in der Schule schon sehr viel mehr passieren. Aber ich glaube, das Engagement eines kleinen Betriebs kann da auch schon sehr stark helfen, so Leute einzubeziehen. Ich habe das erlebt von Handwerksbetrieben, die beispielsweise Geflüchtete einbezogen haben, in ihren Betrieb eingearbeitet haben und jetzt sagen, nach 5 Jahren, ja, jetzt läuft es, die sind angekommen. Das kann schon eine Chance sein.
Wir können auch dieses Thema mal gleich besprechen, gemeinsam, welche Potenziale es überhaupt zu heben gilt. Also wer da ansprechbar ist, wer einfach noch nicht im Arbeitsmarkt drin ist, ob er es auch will. Aber vorher würde Elisabeth Klingler aus Frankfurt am Main hervorragend passen. Auch sie hat angerufen unter der 08000441777 und ist hier dabei bei Mitreden Deutschland diskutiert. Guten Abend, Frau Klingler.
Ja, guten Abend. Bevor ich meine Sache eigentlich, was ich vorhabe, noch zu erläutern, möchte ich doch heftig, leider, der Unternehmerin und dem Herrn aus Nürnberg zunächst mal widersprechen. Mein Sohn hat eine sehr gute Ausbildung, hat Maschinenbau und Mathe studiert, arbeitet in einem großen Unternehmen mit gutem Gehalt. Aber, ich nenne keinen Namen, es werden in anderen Städten ständig Leute entlassen. Die Arbeit ist da und jeder, der dort arbeitet, kriegt eine Menge draufgepackt. Und mein Sohn macht ständig Überstunden. Und zum Glück will auch seine Partnerin nicht heiraten, die hat auch einen guten Job. Wenn die Kinder hätten und Familie und so weiter, das ginge gar nicht. Also mein Sohn macht so oft Samstag, Sonntag, damit er wenigstens alles aufarbeitet. Das wird erwartet. Wie gesagt, sehr gute Bezahlung. Aber Gott sei Dank ist er gesundheitlich fit und hat immer Sport gemacht und so weiter. Also das geht auf Dauer nicht. Belastung ist sehr groß.
Bevor wir dann Ihren nächsten Punkt gerne noch thematisieren, können wir ja Tijen Onaran dazuhören, die, glaube ich, aber mit Widerspruch sich auskennt, das durchaus auch gewöhnt ist auf dem ein oder anderen Panel. Das ist etwas, was jetzt dann bei manchen nicht so gut ankam, weil eben die Belastung eben doch hoch ist und die extra Meile vielleicht eh schon gegangen wird, auch wenn sie sich individuell anders anfühlt.
Also das will ich auch gar nicht verneinen und das ist auch nicht der Punkt, den ich mache. Es geht mir nicht darum, jetzt eine Belastung irgendwie wegzureden oder wegzudiskutieren. Die gibt es natürlich und die gibt es in vielen Bereichen, ob es in, sage ich mal, akademischen Berufen oder nicht akademischen Berufen ist. Die ist da. Ich glaube aber, dass wir derzeit in Deutschland, und das sehen wir auch an den Zahlen, das sehen wir an der Verunsicherung, die in dieser Gesellschaft vorherrscht, an der politischen Emotionalisierung, an der politischen Stimmung, dass wir derzeit eben Arbeit rein aus dieser Belastungsspirale heraus diskutieren. Wir brauchen im Idealfall, die Welt ist so komplex, verschiedene Antworten auf die verschiedenen Fragen. Es gibt nicht diese eine Lösung, dass wir sagen, für dieses eine Unternehmen gibt es die Rahmenbedingungen, für das andere das andere. Frau Professor Schnitzer hat es vorhin gesagt, es gibt die kleinen Unternehmen, es gibt die mittelständischen, es gibt die großen Konzerne. Und jedes Unternehmen muss für sich natürlich individuelle Lösungen finden, damit die Arbeitsbelastung nicht so ist, wie sie gerade beschrieben ist. Nichtsdestotrotz möchte ich auch gerne wieder eine positive Geschichte von Arbeit erzählen. Und das ist für Menschen, die die Ersten in ihrer Familie sind, die Möglichkeit, auch ein neues Leben zu gestalten. Ein Aspekt noch, der wird immer häufig und, sag ich mal, außen vor gelassen. Ich komme aus der Gründungsszene, also Selbstständige. Und die Anzahl derer, die mit Migrationsgeschichte gründen, ist doppelt so hoch wie derer, die eben keine Migrationsgeschichte haben. Es liegt auch daran, weil die Menschen auf dem, sagen wir, klassischen Arbeitsmarkt häufig eben keine Chancen haben, weil sie keine Netzwerke haben, nicht die solide Ausbildung und die machen sich selbstständig. Und es sind viele Menschen, die dieses Land auch zu dem machen, was es ist. Und die arbeiten auch sehr viel und zwar auch gerne sehr viel. Es ist nicht nur rein eine Belastung, es kann eine Belastung sein, aber eben nicht nur.
Und da schließt sich der Kreis von Köln, von Frau Onaran nochmal nach Frankfurt am Main zu Frau Klingler, denn Sie machen sich auch darüber Gedanken, wie man eben die Fachkräfte, den Mangel irgendwie angehen kann. Und da sehen Sie auch die Lösung im Ausland?
Ja, Folgendes. Zunächst mal möchte ich der Dame absolut zustimmen, was sie auch jetzt gesagt hat. Das ist richtig. Fachkräfte aus dem Ausland, ja, wäre ich auch sehr dafür. Ich glaube nicht, dass es klappt. Wir hatten vor langer Zeit schon die Green Card und das ist nicht gut gegangen. Wer aber stur an der Schuldenbremse festhält, nur um sich zu profilieren, macht den gleichen Fehler wie damals bei Herrn Schäuble, die CDU. Wir haben ein derart schlechtes Schulsystem. Marode Schulhäuser, Lehrer und Lehrerinnen fehlen. Es fallen Unterrichtsstunden aus. Das weiß ich von meinem Enkelkind. Immer wieder fehlt eine Lehrerin. Es gab Zeiten, ich weiß nicht, ob es noch so ist, da wurden Lehrerinnen vorübergehend als Angestellte eingestellt und in den Sommerferien, als keine Bezahlung erfolgte, mussten sie als Aufstocker noch zum Amt gehen und so. Zeugs. Wenn wir und die Arbeitgeber haben vor Jahren schon festgestellt, die Lehrlinge können nicht gut rechnen, können nicht gut schreiben. Also wenn wir hier nicht massiv in Bildung investieren und wir brauchen jeden Beruf, das müssen nicht nur Fachkräfte sein. Meine beiden Söhne haben studiert, das hat mit dem nichts zu tun. Wir brauchen Leute im Reinigungsdienst, bei der Müllentsorgung, wir brauchen viele Bauarbeiter. Und da muss auch schon in der Hauptschule darauf hingearbeitet werden, wie ist da ein Beruf später und dass man ein Berufsbild aufzeigt. Aber in die Schulen müsste endlich Geld investiert werden.
Das macht den Kreislauf natürlich auch zu Frau Schnitzer noch einmal zurück, die ja auch angemahnt hat, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, wo wir ansetzen sollen. Wir sind ein bisschen mehr heute allerdings, wie wir unsere Arbeitsprozesse in Zukunft uns vorstellen, auch wenn das natürlich mit dem Blick auf die Zukunft alles zusammenspielt. Frau Klingler, ich danke erstmal von den Anruf für Frankfurt am Main. Und ich freue mich, dass Noah Kuhnert aus Hamburg anruft, denn er ist einer, über den eigentlich jetzt ganz viel gesprochen wurde in der letzten Stunde. Guten Abend, Herr Kuhnert.
Hallo.
Hallo, 18 Jahre alt?
Ja.
Wie fühlt sich das an, wenn man da irgendwie die ganze Zeit auch so ein bisschen als Teil des Problems gesehen wird und weniger als Teil der Lösung?
Genau, das ist mein Punkt, den ich vorhin hierher geschrieben hatte. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie ganz viel immer kritisiert wird an meiner Generation, an der Arbeitsmoral. Aber dabei wird gar nicht beachtet, dass, oder das kann ich nur aus meiner Sicht, aus meiner subjektiven Sicht sagen, dass wir mit so viel Perspektivlosigkeit aufwachsen in der Welt. Also ich rede da von Klimawandel, ich rede von diesen ganzen Kriegen. Das ist für mich und von vielen meinen Freunden weiß ich das auch, dass es das Natürlichste der Welt ist, irgendwie zu sagen, okay, ich möchte, glaube ich, gar nicht so viel arbeiten. Ich möchte lieber, in Anführungsstrichen, die wichtigen Dinge machen. Ich möchte mich um meine Freunde kümmern, um meine Familie, weil wer weiß, was die Zukunft noch so bringt.
Haben Sie denn einen Weg da schon eingeschlagen, also wo es sich ein bisschen konkretisiert, was das für ein Berufsleben sein könnte mal, auch wenn Work und Life da durchaus in der Balance dann sind?
Nee, also ich schreibe morgen meine letzte Abiturklausur tatsächlich, aber ich habe noch keine Idee, wie es weitergehen soll.
Hamburg ist nicht weit von Wedel, ich weiß, dass Sie da in der Stadt Wedel sehr viel suchen. Viel Glück für die Prüfung, was ist morgen denn für eine Prüfung?
Englisch.
Dann good luck, Herr Kunert, und danke für den Anruf heute hier unter der 08000441777. Das ist die Telefonnummer, unter der wir Sie uns erreichen können, oder Sie mailen uns.
Darf ich ganz kurz zu diesem Punkt sofort etwas sagen?
Die E-Mail. Eine würde ich die E-Mail-Adresse noch dazu geben, mitreden.ard.de, ja. Weil Herr Kunert auch sagte, wir rufen nämlich auch gern zurück. Diesen Service, den leisten wir uns. Tijen Onaran ist dabei.
Ja, ich muss sagen, da kribbelt's in mir, wenn ich das Argument der Perspektivlosigkeit höre, weil auch hier nochmal. Also ich sag mal, wenn ich jetzt jeden Tag mit der Prämisse als Jugendliche mein Leben angegangen wäre, dass ich eine Perspektivlosigkeit habe, weil meine Eltern finanziell mir wirklich gar nichts mitgeben konnten und auch an Kontakten nichts mitgeben konnten und auch nicht unbedingt, sage ich mal, das Wissen, das mir vielleicht geholfen hätte, um irgendwie meinen Weg so zu gehen, dass er heute da ist, ne, als Unternehmerin. Ich hatte sozusagen nichts, worauf ich irgendwie aufsetzen konnte. Beste Investment war mein Selbstbewusstsein, dafür bin ich sehr dankbar und ganz viel Liebe, das ist das schönste Investment, aber von den Zugängen her war es sehr schwierig. Und wenn ich jetzt jeden Tag aufgestanden wäre und gesagt hätte, Mensch, das Leben ist so schlimm, es ist eine Perspektivlosigkeit, dann würde ich heute hier nicht stehen. Und deswegen ist es für mich manchmal sehr privilegiert und sehr einfach, sich darauf zurückzuziehen, zu sagen, Mensch, wir haben so viele Kriege, wir haben Pandemie. Ja, wir haben das alles und es ist wahnsinnig schwer. Ich will das gar nicht niedermachen. Aber es kann doch kein Argument sein zu sagen, deswegen weiß ich eigentlich gar nicht, ob es sich lohnt, arbeiten zu gehen. Also natürlich, gerade jetzt müssen wir arbeiten gehen. Gerade jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln. Gerade jetzt müssen wir sagen, Mensch, dieses Land ist so toll. Es lebt von Mut, Machen und Aufstieg. Es lebt davon, dass wir eine tolle Generation haben. Die brauchen wir alle auf dem Arbeitsmarkt. Ob die jetzt alle so heftig arbeiten wie ich, sei mal dahingestellt. Aber sich einfach hinzustellen und zu sagen, eigentlich lohnt sich's gar nicht, ist ehrlicherweise echt ein bisschen schwach.
Zumal man vielleicht aber sich dann aussuchen kann, wo man arbeitet. Vielleicht ist das dann die Kehrseite der Medaille, eben weil die Auswahl jetzt einfach so groß ist. Wir können gleich jemanden.
Das wird sich verändern. Da bin ich der festen Überzeugung, das wird sich verändern, weil ich glaube, dass wir in den letzten Jahren, und das sehen wir ja auch nochmal an den Rankings, wenn wir international konkurrieren, wir waren lange schon auch in so einem Schlaraffenland in Deutschland. Uns ging es sehr, sehr gut. Und es ist jetzt nicht so, dass es uns sehr schlecht geht, aber durch die Verunsicherung auch resultieren ehrlicherweise durch die Politik, die derzeit eben keine Sicherheit ausstrahlt, ja, und 50% in der Wirtschaft bestehen auf Psychologie, also dass ich einen sicheren Raum habe, in dem ich mich entfalten kann. Dadurch, dass wir das nicht mehr so stark haben, merken wir ja, dass die Investitionen zurückgehen, dass Unternehmen abwandern, dass Menschen abwandern. Und das bedeutet, dass ich glaube, dass wir irgendwann in der Situation sein werden, dass die Talente es sich eben nicht mehr aussuchen können. Und ehrlicherweise, vielleicht ist das auch mal gar nicht schlecht.
Sagt Tijen Onaran, selbst Investorin und Geschäftsführerin. Jörg Amelung, Fachbereichsleiter Innerer Service der Stadt Wedel, hat an dieser Stelle einmal genickt. Vielleicht in wenigen Sekunden, warum, dass Sie gerade so getroffen haben in der Zustimmung?
Ja, also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Also was da gesagt wurde, die Zeiten ändern sich, wir sind auf dem absteigenden Ast und irgendwann wird es dazu kommen, dass wir unsere Wirtschaftsleistung nicht mehr haben und dann werden es alle spüren. Und das deswegen muss es irgendwie eine andere Lösung geben, als zu sagen, die Welt ist so schlecht und ich habe eigentlich keine Perspektive mehr.
Für die Stadt Wedel Jörg Amelung, denn die Behörde ist eine der ersten, die sich an die Vier-Tage-Woche rangetraut hat. 08000441777 ist unsere Telefonnummer und Manuel Pfaffenburger aus Stade, aus Norddeutschland, ist dran. Guten Abend, Herr Pfaffenburger.
Guten Abend.
Selbst Gen Z, oder?
Ja, genau, selbst Gen Z.
auch ein bisschen zugehört in der letzten Stunde. Da gab es ja einiges an Kritik, aber Sie sagen, man muss eigentlich auch mal die andere Sichtweise einnehmen, nämlich wie mit uns umgegangen wird.
Ganz genau. Also ich finde es, ich bin seit Jahren, ich habe selber Erfahrung gesagt mit 16 im Ausbildungsbetrieb im Elektrohandwerk mit einem cholerischen Chef für 400 Euro erstes Ausbildungsjahr. Ich konnte nicht mal meine eigenen Tankkosten bezahlen, um zum Betrieb zu kommen. Das mussten meine Eltern bezahlen. Und dann haben wir Betriebe, die sagen, ja, die jungen Leute haben keinen Bock. Ja, sie kommen ja nicht mal hin zur Arbeit. Wie kann das sein? Dann haben wir cholerische Chefs, die noch nie in ihrem Leben was von Personalführung gehört. Ich habe vor kurzem meinen Meister gemacht und habe zum Glück vieles reflektieren können, was er eigentlich schlecht gemacht hat.
Das kann man natürlich auch nicht mehr spiegeln, ne? Da gibt es gar keine Möglichkeiten, um nochmal ein paar Jahre später zu sagen, Meister, da hättest du einigen das Leben auch leichter machen können.
Naja, ich hab das Glück, meine Mutter sitzt im Kreistag hier in der Nähe. Aha. Und da ging es auch um das Thema Fachkräftemangel. Und da war genau dieser Betrieb geladen, der dann im großen Kreise rumgeheult hat, dass er ja keine Azubis mehr findet. Hm. Wo man sagen muss, naja, selbst geschaffenes Leid.
Karma is a bitch, würde man da mal Instagram wahrscheinlich kommentieren. Erstmal vielen Dank. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den auch Jörg Amelung aus der Stadt Wedel als Personaler da gut beurteilen kann. Und das ist ja, Azubis finden, ist das eigentlich leichter oder schwieriger als normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon ausgebildet sind, bei euch an den Tisch zu bekommen?
Das ist nicht leichter oder schwerer. Das ist insgesamt ist das ganze Geschäft ja schwer. Insofern, also um mal Zahlen zu nennen, wir hatten vor 3-4 Jahren noch so 140 Bewerbungen für unsere 5-7 Ausbildungsplätze. Jetzt gibt's 39. Und es ist nicht nur die pure Zahl der Bewerber, die zurückgeht, sondern auch die Qualität sinkt deutlich. Wird also immer schwerer, dann die Ausbildungsplätze zu besetzen. Wobei ich dem Hörer eben auch recht geben muss, wer solche Fehler macht, der hat es auch nicht verdient. Das ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann. Also die Ausbildung, es geht ja nicht nur um Ausbildungsplätze, die Ausbildung muss qualitativ vernünftig sein. Und Führung ist ja nicht nur bei Auszubildenden immer ein häufiger Grund, warum die Mitarbeiter uns verlassen, sondern es ist ja auch bei den festeingestellten Mitarbeitern so, gute Hälfte der Mitarbeiter verlässt Betriebe wegen schlechter Führungskräfte. Und deswegen ist das natürlich auch eine totale Katastrophe, wenn man schlechte Führung hat und dann noch schlecht bezahlt und schlecht ausbildet. Sowas kann man sich nicht leisten und das machen wir natürlich auch nicht.
Das ist in den kleinen Unternehmen genauso wie in den großen. Ich würde noch mal gerne Tijen Onaran dazu holen, die ja sehr meinungsstark auch eben gesagt hat, manchmal muss man sich vielleicht, ich mach's mal mit meinen Worten, an dickere Haut anziehen, damit man auch durch so Unebenmäßigkeiten am Anfang durchkam. Aber das ist natürlich schon ein Thema, wenn jemand sich bewirbt, aktiv sein will und dann kommt er an diese Grenzen, die es halt auch oft in Deutschland gibt, der wir haben es immer schon so gemacht, du bist der Spieß, du kannst mal gucken, wo du bleibst. Was geben Sie den jungen Menschen mit auf den Weg, außer beiß dich weiter durch?
Naja, also natürlich ist das ein valider Punkt und es stimmt natürlich, auch diese Erfahrung habe ich selbst gemacht, dass ich Chefs und Chefinnen hatte, von denen ich mir einfach schlechtes Verhalten abgeguckt habe und mir selber gesagt habe, so willst du es auf jeden Fall nicht machen, wenn du die Möglichkeit hast. Und ich habe ja auch eine Beratung, wo ich eben in die Unternehmen hineinschaue. Da beraten wir sehr viel im Bereich Kultur, Transformation, aber auch Vielfalt, also in allen Dimensionen. Wie können mehr Frauen in Führungspositionen kommen, aber wie können auch junge Talente ins Unternehmen hineinkommen und vor allem bleiben. Und da fangen wir immer mit den Führungskräften an, weil klar, gute Führung zeigt sich in einer guten Kultur. Und das ist ein Thema, das eine Langfristigkeit beinhaltet. Das geht nicht von heute auf morgen, gerade dann, wenn das so ist, wie es gerade eben gesagt worden ist. Also wir haben es immer schon so gemacht und wir wollen es eigentlich auch gar nicht anders machen. Das ist der Erzfeind oder Erzfeindin von Innovation im Übrigen. Das heißt, jede Führungskraft sollte intrinsisch motiviert sein, sich tatsächlich zu verändern, anzupassen und immer zu überlegen, okay, wie muss eigentlich ein Führungsverhalten aussehen, dass die Leute wirklich Lust auf Arbeit haben? Und das ist doch die große Frage, die über allem steht, wenn wir über neue Arbeitszeitmodelle reden, wenn wir über die Wirtschaftskraft von Deutschland reden, wenn wir über Selbstständige, über Angestellte sprechen. Wie schaffen wir es in diesem Land, dass Menschen Lust auf Arbeit haben, selbstbestimmt und so, wie sie es tatsächlich möchten. Dazu gehört eine starke Führungskultur, eine Führungskultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt aber eben auch Menschen, die Lust haben, ihr Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen.
Den Ball möchte ich mal gerne noch nach München zu Frau Monika Schnitzer weiterschmeißen. Vielleicht auch schon mit einer kleinen Frage verbunden, weil wir haben ja viel jetzt auch über quasi die Arbeitnehmerinnen und Nehmerseite gesprochen, was da gut wäre. Flexibilisierung, dass Gleitzeit irgendwie im Angebot ist, also dass man auf die Bedürfnisse eingeht. Kulturtransformation hat Tijen Onaran jetzt schon mal als größeres Wort, als Überschrift gesetzt. Ist, vielleicht können Sie noch gleich anschließen mit dem, was Sie sagen wollten. Ist denn das in der Tat schon angekommen in den Unternehmen? Also breitflächig von oben nach unten, nicht nur die großen Player in Deutschland, dass man wirklich an sich selbst da jetzt was ändern muss? Nicht nur eine schöne Überschrift draufklebt?
Also die immer sagen, die Jungen sollen endlich mal wieder Leistung zeigen und arbeiten, bei denen offensichtlich nicht, weil sie nicht verstanden haben, dass sie jetzt auch um die jungen Leute werben müssen, mit entsprechenden Arbeitsbedingungen. Aber gleichzeitig muss man schon sagen, die jungen Leute nehmen es vielleicht auch nicht gut genug wahr, die Macht, die sie haben. Die sagen dann vielleicht, ja, dann arbeite ich halt gar nicht oder habe ich keine Lust so richtig. Statt dass sie sagen, okay, ich nutze meine Macht und wechsle halt auch den Job. Also das ist jetzt während der Ausbildung vielleicht nicht ganz so einfach. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, es sind doch noch sehr viele sehr stark auf diese Sicherheit bedacht. Sie haben einen Job und den wollen sie auch lange behalten. Als Sie vorhin aufriefen, was die Gewerkschaften gestern gefordert haben, mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit, da ist mir das sofort aufgefallen, weil Sicherheit haben die jungen Leute heute einfach deswegen, weil die Arbeitsmarktbedingungen so gut sind. Aber wer nutzt die jetzt wirklich? Eine interessante Beobachtung in den Vereinigten Staaten war, dass gerade die, die im geringen Lohnbereich sind, dass die sich deutlich verbessert haben, weil die Arbeitsplätze gewechselt haben. Die sind von einem Dönerladen oder einem Burgerladen hin zu einem besseren Restaurant gegangen, verdienen da jetzt mehr, haben bessere Arbeitsbedingungen. Und das könnten unsere jungen Leute, das könnten alle Beschäftigten inzwischen hier auch tun, weil es einfach Jobs ohne Ende gibt, die man sich eben aussuchen muss. Aber dazu muss man schon ein kleines bisschen auch die Bereitschaft mitbringen, den Job auch mal zu wechseln und ja, sich auf was Neues einzulassen. Ich glaube, diese Bereitschaft, was Neues zu machen, die brauchen wir von den Arbeitgebern, wie von den Arbeitnehmerinnen.
Das ist aber nicht mehr das klassische Hire and Fire, was man früher so aus den Staaten kannte, sondern nein, eben das Umgekehrte, sondern ich erreiche die Kündiger und suche mir was Besseres, was Neues.
Ganz genau. Ich suche mir was Besseres, wenn ihr mir ja nicht den richtigen Arbeitsplatz bietet.
Es klingt so einfach. 0800 441777. Mal gucken, wie Anna Schmidt uns da gerade gelauscht hat. Aus Frankfurt am Main ruft sie uns an. Guten Abend, Frau Schmidt.
Ja, hallo, guten Abend.
Jetzt hatten wir gerade so ein bisschen, man muss ein bisschen die Macht erkennen auf einem Arbeitnehmer- und Nehmerinnenmarkt. Haben Sie Ihre Macht da schon entdeckt?
Ja, also ich habe jetzt gerade den beiden Vorrednern gelauscht und das sind so große Punkte, dass ich gerade so total aus dem Konzept gebracht bin, was ich eigentlich sagen wollte. Aber eine Punkt, den der Herr, ich weiß nicht, woher er war, gesagt hatte, dass eben das Unternehmen ja auch was bieten muss, qualitativ als Ausbildungsstätte, um eben den Auszubildenden gut auf den Weg zu bringen. Da nehme ich mal das noch größere Unternehmen Staat mit dazu. Ich habe angefangen zu studieren, ich bin alleinerziehend. Ich habe mich durchgekämpft, weil ich vor dem Abi schwanger geworden bin, ganz jung, mein Abi nachzuholen und habe mich da durchgebissen, weil ich eben auch aus Akademikerfamilie, ja, ich muss studieren und Abitur machen, um irgendwie eine Zukunft zu haben. Und ich wurde da so wenig unterstützt in meinem Studium Public und Non-Profit Management, also gerade dieser Bereich, wo Fachkräfte dringend gesucht werden, war ganz begeistert von Human Resources und Employer Branding. Und ich musste mein Studium beenden, weil ich es als alleinerziehende Mutter nicht geschafft habe, finanziell zu studieren. Und bin jetzt meinen Studienkredit am Abbezahlen, habe dann einen Minijob in der Gastro angenommen und da meine Leidenschaft gefunden und bin auch darüber hinweggekommen zu sagen, ja, ich bin ja nur Bedienung und habe da auch mehrere Wechsel gehabt, um jetzt die Vorrednerin nochmal anzusprechen und bin jetzt endlich bei einem Betrieb gelandet, wo es mir egal ist, ob ich 4 Tage die Woche arbeite bei gleichem Gehalt oder was heißt eigentlich Work-Life-Balance? Heißt es 4 Tage die Woche und also weniger zu arbeiten? Ich liebe meinen Job. Ich habe eine tolle Betriebsleiterin, die mich anhört, die meinen Sohn auch auf meiner Arbeit willkommen heißt, wenn er mal irgendwie früher Schule aus hat oder Lehrer ausfällt oder ich keine Betreuung habe, wie auch immer. Und gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Und ja, also da stimme ich dem total zu, dass man vielleicht was Neues ausprobieren muss, Betriebe wechseln muss und sich da so Stück für Stück hocharbeiten muss. Aber ich finde es trotzdem schade. Wer weiß, ob ich vielleicht auch genau dieselbe Begeisterung gefunden hätte in einem anderen Bereich als Fachkraft, wenn ich mein Studium hätte beenden können.
Sie machen auf jeden Fall den ganz dicken Strich drunter, dass wenn die Kultur im Haus stimmt, und das ist jetzt über Umwege in der Gastro so, dass der Chef oder die Chefin da wirklich perfekt drauf passt, auf ihre Ansprüche, dass es dann diese Kultur ist, die einen auch dann behält, wo man gerne arbeitet. Aber was Sie gerade natürlich angesprochen haben, ist, wie schwer sich Frauen, junge Mütter in der Arbeitswelt tun. Da setzt auch Tijen Onaran an als Investorin und vernetzt genau Frauen, die eine komplett ungehobene Workforce sind. Oder wie beschreiben Sie das am besten?
Ja, erstmal finde ich es total beeindruckend, diesen Weg zu hören. Und ich glaube, sehr viele Menschen, die jetzt zuhören, vor allem eben auch Alleinerziehende, werden das nachempfinden können und werden auch wissen, wie hart dieser Weg ist, dass sich alles nicht nur selbst aufzubauen, sondern dann auch noch ein Kind großzuziehen. Ja, das ist eine ganz andere Situation. Deswegen sage ich mal, es gibt nicht eine Lösung für alle, sondern man muss sich auch diese Wege individuell anschauen. Aber zurück zu der Frage, ja, ich berate Unternehmen in allen Fragen rund um Diversität und dazu gehört auch, dass ich die Frauen untereinander vernetze, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Rahmenbedingungen wichtig sind, die die Politik setzen muss, damit es mehr Vielfalt in den Unternehmen gibt, zum Beispiel eine Quote, aber auch die Rahmenbedingungen der Wirtschaft sind wichtig für die Unternehmen, dass sie konkrete Zielvorgaben haben, um eben mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen oder generell, dass die Frauen überhaupt arbeiten können und dann ihren Weg gehen können. Nichtsdestotrotz appelliere ich auch hier immer auch an die Frauen selbst. Und es gibt zwei Dinge, die wir Frauen selbst in der Hand haben, wenn es um unsere Karriere oder unseren Weg geht. Das erste Thema ist das Thema Netzwerk. Ich finde, wir können uns gegenseitig viel stärker noch unterstützen und auch starke Banden bilden und uns gegenseitig auch in Koalitionen, sage ich mal, empowern und bestärken, den Weg zu gehen. Und das zweite ist das Thema Sichtbarkeit. Also sehr, sehr viele Frauen machen einfach einen sehr, sehr guten Job und denken immer, sie werden irgendwie entdeckt und es wird gesehen, weil sie einen guten Job machen. Und das ist eine tolle, aber vor allem romantische Vorstellung und hat häufig mit der Realität nichts zu tun. Man muss auch in der Lage sein, über die eigenen Erfolge zu sprechen. Und da möchte ich eben Frauen bestärken, selbstbestimmt zu sagen, ich bin gut, wie ich bin. Und ich klopfe mir auch mal selber auf die Schulter, weil ich noch Familie wuppe, weil ich vielleicht alleinerziehend bin, weil ich den Weg alleine gegangen bin. Und ein letzter Punkt, es gibt ja viele Studien und Statistiken, die ausgerechnet haben, dass wenn gerade diejenigen, die derzeit in Teilzeit unterwegs sind, und ich will nicht missverstanden werden, ich finde Teilzeit durchaus einen validen Punkt und auch ein solides Konzept, das ist für viele Menschen wirklich eine schöne Möglichkeit, beides zu vereinbaren, ja. Aber wenn wir das Potenzial der Teilzeitarbeitskräfte in Deutschland viel stärker ausschöpfen würden und einige von denen wieder in Vollzeit gehen, dann hätten wir viel mehr Möglichkeiten, dass dieses Land vorangeht. Und da liegt natürlich vor allem, weil es nun mal statistisch auch so ist, gerade bei vielen Frauen noch ganz, ganz viel Potenzial. Dazu braucht es aber Rahmenbedingungen durch die Politik, durch die Wirtschaft. Dazu braucht es eine Kultur, die auch Vielfalt und Inklusion lebt und die Frauen nicht das Gefühl gibt, sie müssen die härteren Männer sein, sondern die den Frauen das Gefühl gibt, du bist gut, wie du bist. Und wenn du Lust hast, hier voranzugehen, dann bieten wir dir als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin alle Möglichkeiten dieser Welt.
Bei uns ist ja für die Stadt Wedel auch Jörg Amelung. Und haben, das war das die große Überschrift, die Sie die letzten Jahre ja begleitet haben, die erste Behörde, die eine 4-Tage-Woche versucht. Wir haben aber auch in der letzten Stunde schon herausgearbeitet, es geht um ganz viele Angebote, die man an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht. Jetzt haben wir auch gerade nochmal den Teilzeitbereich mit Tijen Onaran angesprochen. Wie ist dann die Erfahrung durch die Veränderung, die Sie jetzt gemacht haben? Wie viel Bewegung kam da nochmal in Ihr Amt rein, dass Leute eben vielleicht von Teilzeit in andere Berufsmodelle reingewechselt sind, eben weil ein Angebot mehr da war?
Also durch die Vier-Tage-Woche ausgelöst, jetzt keine große zusätzliche Bewegung. Was man aber sagen muss, all das, was eben die Vorrednerin gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Und alles, was wir als kleiner Baustein vor Ort machen können, das machen wir auch. Also Frauen unterstützen wir, machen Ausbildung in Teilzeit, wir bieten Führung in Teilzeit an, all solche Dinge, um genau die Probleme dann, die geschildert worden sind, möglichst ein bisschen abzumildern. Oder wir haben eine Frauenquote, wir wollen 50% der Frauen in Führung haben. Wir sind jetzt bei knapp 43%, es wird also langsam mehr. Und ich denke mal, dass wir im Laufe des nächsten Jahres auch die 50 erreicht haben. Also ich denke, da können auch vor Ort die Unternehmen eine ganze Menge tun, um dann auch diese Potenziale zu heben. Wir haben eine Quote von Teilzeit, die liegt bei ungefähr bei 59%. Davon sind 84% Frauen, die das machen. Mhm. Insgesamt haben wir eine Frauenquote von knapp 65%. Aber daran sieht man schon, das ist ein Riesenpotenzial und da kann man ganz, ganz viel unterstützen. Und das versuchen wir eben auch, dass wir immer mehr Mütter dann auch wirklich wieder in Vollzeit bekommen oder zumindest annähernd in Vollzeit bekommen, indem wir alle möglichen Maßnahmen ergreifen, die wir tariflich und beamtenrechtlich dürfen.
Das ist ja immer noch der Sonderpunkt, dass Sie eben als Behörde heraus agieren. Mitreden, Deutschland diskutiert, das ist unsere Sendung, die Sie montags und donnerstags hören. Und ein letzter, der an den Telefonleitungen es erstmal in die Sendung schafft, ist Stefan Dorleger aus München. Grüß Gott, sage ich dann schon ganz brav. Guten Abend, hallo.
Guten Abend, ich bin aber nicht aus München, sondern aus Berlin. Und in München habe ich an der LMU studiert und bin auch Volkswirt wie Frau Schnitzer.
Ich wollte gerade sagen, dann kennen Sie ja genau die Lehrkraft von Frau Schnitzer und die Wirkmacht.
Wahrscheinlich. Also nun, ich war Assistent dort an der Universität und bin dann ein bisschen anderen Weg gegangen, bin also nicht Professor geworden, sondern bin über Unternehmensberatung und verschiedene andere Firmen heute Lehrer an einer Brennpunktschule. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich werde im September 70 Jahre alt und arbeite Vollzeit. Und die Schüler sind ganz begeistert, wenn sie mich sehen und umgekehrt auch. Und eine Sache ist mir, ich will nichts kritisieren und auch nichts belobigen, sondern nur ergänzen. Eine Sache ist mir zu kurz gekommen. Mir hat mal der Vorstandsvorsitzende einer westdeutschen Aktiengesellschaft, mit dem ich befreundet war, gesagt, hör mal, man kann nur das gut machen, was man gerne macht. Und das versuche ich den jungen Leuten beizubringen, dass sie eben auch Spaß an der Arbeit haben. Und dann sind die ganzen Arbeitszeitmodelle, das ist alles in Ordnung, das kennen wir seit 40 Jahren. Die sind sekundär. Wichtig ist, dass man etwas gerne macht und das, nur das kann man gut machen. Und ich glaube, das kann keiner bezweifeln.
Und Herr Dorleger, aber das, wenn Sie auch Ihr Alter gerade schon selbst angesprochen haben, was man Ihrer Stimme überhaupt nicht angehört hätte.
Ja, ja. Ich war auch in 50 Jahren noch nie einmal beim Arzt.
Dann machen wir, das werden wir uns für eine andere Sendung nochmal vornehmen, dass, ob das erstrebenswert ist. Aber Herr Dorleger, würden Sie denn grundsätzlich sagen, weil wir uns ja fragen, wie will ich künftig arbeiten? Sie haben ja durchaus was gefunden, wo Sie sagen, ich gehe auch weiter über die Rente hinaus, es erfüllt mich.
Sehr, sehr sogar. Also mir fällt die Bude auf den Kopf, wenn ich also hier nicht arbeiten darf und ich bin morgen früh wieder um 8 in der Firma.
Dann ein gutes Aufstehen und danke, dass Sie hier noch an der Stelle dabei waren. Grüße nach Berlin an dieser Stelle. Ja, Herr Dorleger, ich würde schon in den Sinkflug langsam gehen müssen, was mich in dieser ganzen Sendung so schon beschäftigt hat. Wir hatten ja gestern den 1. Mai, den Kampftag der Gewerkschaften, wo auch nochmal die Forderungen formuliert worden sind. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch den Arbeitgeberpräsidenten Dulger gehabt, der das nochmal genutzt hat, um dazu aufzurufen, wieder mehr zu arbeiten. Das war auch schon bei uns heute in dieser Diskussionsrunde ja Thema. Dulger sagt, wir brauchen mehr und nicht weniger Arbeit in Deutschland. Und Deutschland diskutiert zu viel über die Bedingungen von Nichtarbeit und zu wenig über den Wert der Arbeit. In der Tat ist das, was ich mich frage, wenn wir auf diese Diaspora in der Fachkräftewelt gucken, Frau Schnitzer, ist das überhaupt etwas, was ich mich als junger Mensch gerade fragen darf? Wie weit ich meine Privilegien da überhaupt noch sehe? Oder muss ich auch fragen, was ich jetzt für das Land tun kann, damit es nicht komplett instabil wird auf Dauer?
Naja, ich glaube, es ist etwas übertrieben zu sagen, jetzt müssen alle mal ran, weil es gut ist für das Land. Ich glaube eher, dass man appellieren muss daran, auch seine eigenen Talente zu nutzen. Es ist einfach sehr schade, wenn junge Menschen aus ihrer Ausbildung nichts machen, sich nicht selber entwickeln. Und so diese Entwicklung kann ja durchaus gehören, dass ich nicht so viel in einer bezahlten Arbeit mich aufhalte, aber stattdessen mich irgendwo engagiere, sei es für den Klimaschutz, sei es für den Frieden, sei es für irgendwas. Also es gibt ja viele Dinge, die man machen kann, die eben jetzt nicht einfach nur bedeuten, Kopf in den Sand stecken, weil die Welt ist schwierig, sondern ja, mich jetzt engagieren, um was zu tun. Eigentlich sehe ich das bei der jungen Generation schon sehr stark. Wir haben das bei den Klimaaktivisten gesehen. Ja, ich würde jetzt mir wünschen, dass wir das jetzt auch bei all den geopolitischen Spannungen sehen, dass man sich mehr für Frieden einsetzt und ja, wie man zu mehr Völkerverständigung kommen kann. Aber das sind eben jeweils Punkte, wo es darum geht, das, was man selber als Talent hat, mit seiner Zeit was Vernünftiges zu machen, sich zu entwickeln und ja, sich einzubringen.
Dann danke ich das erst und nehme das erstmal als Schlusswort für diese Runde. Monika Schnitzer war das. Bedanke mich überhaupt an die Debatte hier in unserer Expertenrunde. Tijen Onaran, die aus Köln nach einem langen Arbeitstag, Drehtag auch noch mal bei uns dazugestoßen ist heute Abend. Und weiterhin alles Gute, auch noch mal mit dem Appell, Arbeit als nichts Belastendes ausschließlich zu sehen, sondern da auch eine gewisse Freude wieder zu entdecken. Grüße nach Köln und ja. Danke an Monika Schnitzer, Professorin für Volkswirtschaftslehre, Mitglied und Vorsitzende im Gremium der Wirtschaftsweisen, die uns noch einiges einordnen konnte in der letzten 2 Stunden ja fast, die wir hier zusammen waren. Vielen Dank, Frau Schnitzer, auch für Ihre Zeit spätabends, so das zum Thema Work-Life-Balance nämlich. Für die Stadt Wedel Jörg Amelung, der dort Fachbereichsleiter innerer Service ist und damit eben zuständig für die Personalplanung und Entwicklung bei sich in der Stadt. Große Probleme, die man teilweise umschifft und doch mit Engagement. Und ich glaube, wir haben einfach rausgearbeitet, dass es auch ein Appell sein muss an Arbeitgeber und Geberinnen, diese Flexibilisierung nicht als Last zu sehen, sondern vielleicht da wirklich die Chance zu sehen, wenn selbst eine Behörde es schafft.
Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall. Muss man auch so sehen. Man kann Dinge probieren und dann lernt man draus. Und wenn das nicht funktioniert, dann macht man es halt wieder anders. Aber es ist ganz wichtig, dass man immer am Ball bleibt und immer versucht, das Maximum rauszuholen.
Weil es auch alternativlos ist erstmal
ja,
gerade.
Genau.
Vielen Dank, Jörg Amelung. Eine gute Heimreise. Das war Danke. Die Premierenwoche von Mitreden. Deutschland diskutiert. Die ersten beiden Sendungen kamen von uns hier von NDR Info in Hamburg. Wir wechseln uns allerdings ab mit den Kollegen vom RBB 24 Inforadio in Berlin und Brandenburg und dem BR in München. Und da sollten wir jetzt einmal noch hinschalten, nämlich zu meinem Kollegen von BR 24, Christian Ort. Hi Christian.
Hallo Nina.
Christian, du moderierst nämlich am Montag gleich weiter. Wird es denn ein rein bayerisches Mitreden werden?
Ja, ich hätte auch sagen können, Servus Nina. Ja, ich werde es wahrscheinlich nicht verbergen können, dass die Sendung diesmal aus München kommt, aber das Konzept bleibt natürlich gleich. Es geht um ein Thema, das uns in ganz Deutschland bewegt und natürlich wie in dieser Sendung auch super gemacht, um Ihre Meinung, um Ihre Fragen, um Ihre Perspektiven und zwar ganz egal, woher Sie kommen, ob Sie aus Bayern kommen oder aus dem Rest der Republik. Ich freue mich auf Sie.
Ich kann dir jetzt schon mal als Tipp sagen, alle, was du dir vorbereiten würdest, würde im Laufe der Sendung ganz anders kommen, eben weil unsere Hörerinnen und Hörer sich hier so einschalten. Vielleicht ein paar Worte zu dir, wenn man dich schon ins Wohnzimmer zu einem reinlässt per Radio. Mhm. Talk ist eher was Neues, aber du bist durchaus gewohnt, Geschichten auf den Punkt zu bringen. Das ist dir nicht fremd. Freust du dich denn ein bisschen oder ist es doch noch viel Aufregung mit dabei vom Montag? Respekt vielleicht?
Ja, beides natürlich. Also ich freue mich natürlich total darauf. Ich denke selber daran zurück, wann ich zum ersten Mal bei so einer Call-In-Sendung mitgemacht habe. Ich war damals 14 Jahre alt. Die Sendung war Viva Interaktiv. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Ich oute mich. Also so alt bin ich auch noch nicht, 32, aber auch schon ein bisschen älter in dem Sinne. Es ging damals bei Viva um Stadt oder Land und ich hatte damals irgendwie versucht zu argumentieren, warum es auf dem Land viel schöner ist, weil ich damals auf dem Bayerischen Land gewohnt habe. Jetzt wohne ich aber schon sehr lange in München, bin seit 2015 eben bei BR24 und ich freue mich, dass ich ab Montag eben auf der anderen Seite der Leitung bin und dann auch die Anrufe entgegennehmen kann.
Also
und natürlich
Perspektivwechsel ja. machst du auf jeden Fall mit. Kannst du uns vielleicht kurz noch einen Sneak Peek geben, was ihr am Montag als Thema mitbringt, zu Mitreden Deutschland diskutiert?
Am Montag geht es um ein Thema, das politisch im Moment ja auch stark in der Diskussion ist, und zwar die Frage, sollte die Wehrpflicht wieder eingeführt werden?
Bin ich gespannt, wenn ihr Montag übernehmt. Das ist ja auch gerade mit diesen politischen Zeitenwenden etwas, wo man vielleicht auch mal neu nochmal drüber nachgedacht Absolut. Hat in der letzten Zeit. Christian Ort, vielen Dank schon mal, dass du kurz heute Abend leise Servus gesagt hast und einen schönen guten Abend. Wir hören dann am Montag 20.15 Uhr mehr von Christian Ort. Toi, toi, toi. Dann übernehmen die Kollegen vom BR mit Mitreden Deutschland diskutiert. Alle Informationen zu dieser neuen Sendung bekommen Sie natürlich online auf mitreden.ard.de. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen guten Abend. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Anrufe. Machen Sie gerne so weiter, denn das ist Mitreden Deutschland diskutiert. Auf bald. Gute Nacht.
Mitreden.